Soll ich die Kopfhörer komplett wegpacken?
Du kannst damit machen, was du möchtest, tatsächlich. Wie du das handhabst, ist mir egal. Klappt dein Bild? Ja, okay. Cool, ich würde jetzt anmoderieren, wenn du willst.
Warte, dann packe ich die Kopfhörer beiseite.
Pack die Kopfhörer mal beiseite. Es soll immer auch ordentlich aussehen. Die Leute sollen das Gefühl haben, dass es ja alles professionell ist und ein riesiges Team hinter der Kamera ist.
Wir haben eine Regie.
Obwohl ich literally die Bildregie mit meinen Füßen mache.
Ey, stimmt. Ich dachte, du spielst Guitar Hero nebenbei oder so. Das ist aber so witzig. Ja. Ich erzähle so von Comedy und du bist so. Es gab.
Ich bin konzentriert.
Kennst du, es gab im GameStop ein Guitar Hero.
Ja.
Und Leute wollten es immer ausprobieren. Und natürlich haben die immer das erste Lied gespielt bei Guitar Hero. Und der Typ ist wahnsinnig geworden irgendwann. Der hat. Was war das? Oh, das war irgendwie, ich glaube, so ein Standard-Rock-Song.
Sweet Child of Mine. Guns N' Roses, irgendwas.
Irgendwie sowas. Aber wenn ich es höre, ach, scheiße, ich müsste es eigentlich.
700 Mal das gleiche Lied.
Und, wirklich?
Und das Problem ist, der Typ arbeitet ja sowieso schon bei GameStop, also das ist ja sowieso schon alles gerade nicht so rosig, die Grundvoraussetzungen. Ja,
wobei, das würde ich nicht so sagen. Ich glaube, obwohl, ich habe wirklich noch nie GameStop-Leute glücklich gesehen.
Nee, ich muss sagen, manchmal sind die schon motiviert, aber es ist halt überhaupt nicht so geil, wie man denkt. Also es ist ja nicht so, als wäre das so, weißt du, ich arbeite mit Gaming, was denn? Ich stehe im GameStop und verkaufe 13-jährigen Fortnite.
Ist im Prinzip ja quasi ein das wäre wie ein anderer Einzelhandelsjob, nur mit Games sozusagen. Aber selbst das ist ja irgendwie nicht spannend.
Es klingt cool.
Ja.
Es klingt cool.
Ich find's krass, wie die expandiert sind, weil die sind ja von nur Games zu Shirts und so Figuren und so. Mhm. Games ist nicht das, was man früher mal war, finde ich.
Es ist mir, ich mochte die alten Alben auch lieber, muss ich ganz ehrlich sagen.
ich hatte ein schlimmes GameStop-Kind. Ich war ein richtig schlimmes GameStop-Kind.
Echt?
Ja.
Was hast du denn da gekauft?
Nicht das, ich habe nichts gekauft, sondern ich habe immer an den Konsolen FIFA gespielt.
Mhm. Aber haben die, also ich dachte, das haben die Konsolen dann eher so im Saturn und im Mediamarkt.
Nee, es gab ein GameStop, Rathaus hinter Pankow, an der Stelle, Grüße gehen raus. GameStop, und es ging quasi so weit, dass wir dann irgendwann um Geld gespielt haben sogar.
Es gab bei der ersten, meine erste Wohnung hier in Berlin war in Berlin-Lichtenberg. Mhm. Und da gab es ein bisschen weiter raus so ein Einkaufscenter. Aber in Berlin-Lichtenberg ist alles halt so ein bisschen ärmer. Ja. Mhm. So, und das Einkaufscenter war so von jedem Store, den du aus der Mall kennst, die russische Version. Das war so von allen Läden eigentlich nur so ein eigen Ding. Ja. So, bist du, es könnte H&M sein, aber es heißt Babuschka und Manuschka.
Ja.
Und da gab es dann halt auch einen russischen GameStop so ungefähr, der wirklich, also alles sah so ein bisschen vercrackt. Es war so eine Parallelwelt irgendwie.
Ja.
Und da kam gerade GTA 5 raus und ich war so, ich gehe safe zu einem Gamesladen hier um die Ecke und hole mir GTA 5 und bin rein. Und der Typ war auch so mega hyped, der war so, ey, ich hab, pass auf, das kann sein, dass das bei mir 5 Tage eher reinkommt. Ich rufe dich sofort an. Er hat sich sofort mit mir.
Ist ja voll korrekt eigentlich. Ja,
wirklich. Ja. Also ich war irgendwie der einzige Typ, der da jemals eingekauft hat, weil er hat sofort mit mir bonden wollen irgendwie.
Ja. Ich habe einfach abgehangen, gerne die Games gespielt, die da waren. Hm. Und dann mit anderen Leuten FIFA gespielt, war eigentlich voll nice immer. Hm. Aber ich habe nicht gebondet. Ich habe nur so, die Leute kannten mich, da ist der Dude, der ein bisschen zockt. Hm. Manche Leute waren dann zu sehr, die waren dann so, wollten dann so ein Gespräch aufbauen mit den Mitarbeitern. Ja, ich bin gerade beim Monkey Island dort. Also so, und ich war so, was redest du hier? Also so.
Das sind die Amerika hier, Alter.
Ja.
Krasser Scheiß.
Genau. War das schon? Nee, wir haben ja gar nicht anmoderiert. Das wäre nix. Wir
sind richtig reingestartet.
Ja, aber jetzt, straight so richtig professionell.
Aber
sollen wir den Leuten noch sagen, was das hier
ist? Die Leute wissen ja ungefähr, was es ist, aber ich würde dich einmal ganz kurz vorstellen. Bei mir zu Hause ist heute Ivan Thieme, Stand-Up-Comedian und Moderator vom Podcast.
Wo guck ich eigentlich rein?
Du guckst mich an.
Ah, ich guck dich an.
Ja, du guckst überhaupt nirgendwo. Es gibt gar keine Kameras. Wir sind hier in einem ganz natürlichen Gespräch, was mir aufgezeichnet
wird. Das stimmt.
Das Mikrofon vor dir ist aus.
Sofort die Illusion kaputt gemacht.
Ja, nein, du musst in keine Kamera gucken, keine Sorge. Okay. Du kannst, also wenn du willst, kannst du die Leute in dieser Kamera ansprechen. Das ist deine
Bitte
Kamera.
Bitte helf mir, ich werde hier gefangen genommen und werde gezwungen, Jokes zu machen. Ja,
genau. Ivan habe ich, wir haben uns kennengelernt im November letzten Jahres.
Oh ja,
um nochmal direkt einzusteigen.
Das stimmt.
Und das war ganz nice, weil ich wollte schon eine ganze Weile lang mit Stand-Up-Comedy anfangen und hatte hier bei mir im Kiez, gab es eine Comedy-Show, da bin ich schon relativ lange hingegangen und habe schon so Relations zu den Moderatoren aufgebaut und dachte mir, wenn ich das spotte, also wenn ich spotten heißt im Grunde beim Event sagen, ich möchte gerne auftreten und Witze erzählen.
Das ist das Erste, was du richtig gemacht hast. Du hast dir erstmal eine Show angeschaut und warst nicht vorher so, ich komme einfach rein und ich kann das.
Ich bin der lustigste Mensch aller Zeiten.
Ja. Manche Leute sind so, die sind so. Sind so,
warst du so?
Nee. Okay. Damals war es ja auch ein bisschen anders noch, aber dazu kommen wir bestimmt noch.
Damals stand die Mauer noch, als man angefangen hat mit Comedy.
Ja.
Auf jeden Fall wollte ich dann ganz gerne da auftreten.
Ja.
Und hab dann gespottet und hab dann nichts bekommen. Und dann habe ich eine Woche später nochmal gespottet, also mich angemeldet und hab nichts bekommen. Und dann habe ich in der dritten Woche, und die waren dann jedes Mal so, oh sorry, wir haben dich voll vergessen, nächste Woche bist du dabei.
Ja, ich kenne die Moderatoren, ich verstehe, dass die manchmal verpeilt sind.
Ja,
es war nichts Persönliches.
Ich hab's auch überhaupt nicht persönlich genommen, ich war nur so ein bisschen, und ich glaube, das ist noch ein drittes Mal passiert. Und dann wurde mir so, dann war ich so, hey, ich bin ja wieder nicht im Line-Up. Und er war so, ah, oh, shit, ich hab dich vergessen. Wenn du willst, kann ich dich aber noch da und da reinquetschen. Und dann war ich so, ich möchte nicht beim ersten Mal reingequetscht werden. Das ist so.
Ja, ja, das fühlt sich nicht richtig
es
an.
Es ist so, kein erstes Mal sollte reingequetscht sein.
Oh Gott. Ja, ja.
Okay. Auf jeden Fall war ich dann so ein bisschen traurig. Und in der Zeit hatte mich glücklicherweise ein alter Arbeitskollege von mir angeschrieben, der mal Videos für mich geschnitten hatte. Und der meinte, hey, ich hab einen Kumpel, der hat eine Comedy-Show im Prenzlauer Berg, der heißt Ivan, den kann ich mal fragen. Und dann hast du mich wirklich super spontan noch in deine Show mit reingenommen. Und dann
habe ich glaube, den Tag ist sogar einer ausgefallen. Das heißt, ich hatte sogar noch einen Spot frei sozusagen. Und dann warst du an der richtigen Stelle zu.
Du hast jetzt nicht Mario Barth abgesagt.
Nee. Cindy aus Marzahn. Okay. Und tatsächlich, ich hänge, sieht man von dem ersten Auftritt. Mhm. Ich habe die Order geschrieben und ich dachte, es wäre vielleicht.
Vielleicht kann ich die Deckenkamera.
Genau. Niklas hatte so einen starken, muss ich leider sagen, was heißt leider, normalerweise sind erste Auftritte nicht so krass. Also, ich habe noch nie jemanden gesehen, der beim ersten Auftritt mit einem Callback geclosed hat. Ich war baff. Ja. Also so, weil normalerweise der erste Auftritt, man sammelt sich so Dinge zusammen, tritt auf und es läuft halbwegs okay, was auch immer. Mhm. Das war ein solider erster Auftritt und ich dachte mir so, als schöne Geste gebe ich dir ein
Autogramm.
Nee, nicht Autogramm, sondern ich habe mir nicht meinen Namen draufgeschrieben, sondern einfach Mad Monkey Comedy oder
das
Mad
war
Monkey
das Line-Up Boom. Line-Up
an den Tag und das Datum, weil ich dachte mir so, eigentlich kann man irgendwie cool behalten. Ja.
Das habe ich auch ganz symbolisch hier in meinem Zimmer über meinen YouTube-Play-Button gehangen. Also eigentlich ist da drunter mein YouTube-Play-Button, der sagt 100.000 Abonnenten.
Oh, ist eine Message.
Und das heißt eigentlich, dass ich das Olympiastadion bald voll mache.
Ja, ja. Ist auch ein gutes Zeichen tatsächlich. Also ist eine gute Metapher.
Aber es soll ja gar nicht so sehr um mich eigentlich gehen, sondern auch um dich und wie du zu Comedy gekommen bist, weil du erzählst schon länger Witze. Mhm. Und wann hast du damit angefangen, Witze zu erzählen auf der Bühne?
Also ich muss immer anfangen, so wenn ich, also ich war nie der Klassenclown. Also ich war nie der Klassenclown, aber ich mochte witzige Leute. Also so, ich habe mir immer gerne so eine Gruppe an Menschen um mich herum gebracht, wo man gut lachen konnte. Und das ist, glaube ich, immer so ein Natural Instinct gewesen, immer mit solchen Leuten eher abzuhängen, als dann irgendwie mit so krassen Fußballern oder was auch immer. Es musste immer witzig sein. Das war quasi mein Ziel. Also wenn ich eine witzige Hochpause hatte, dann war es eine gute Hochpause.
Weil meinst du, wenn Fußballer abhängen, halten sie die ganze Zeit so Bälle hoch? So?
Ja, ja, also unnötig. Und immer ja, ich spiele Regio, Digga, halt deine. Also ich will doch einmal mit dir chillen, es muss hier nicht immer um Erfolg oder was auch immer gehen. Also so.
Ich spiele Regio.
Ja, also hey, wie sehr man sich als Kind manchmal auf solche Sachen irgendwelche eingebildet. Ja, er ist Berliner Auswahl. Also, ja, okay. Sören ist immer noch, also so, immer noch Sören. Keine Ahnung. Ich komme ursprünglich aus der Ukraine, muss ich sagen, weil da hat Comedy auch schon so ein bisschen angefangen, weil ich mit meiner Opa damals super gerne so Comedy-Shows geguckt habe.
Ukrainische Comedy-Shows.
Mega witzig. Und Louis Dufiné-Filme fand ich auch mega damals. Und also sehr gerne Comedy geschaut und dann nach Deutschland gekommen, viel Comedy auch geschaut. Damals lief so Kaya Nah, Michael Mittermeier, solche Leute im Fernsehen, fand ich auch mega. Und dann, während des Abis, habe ich US-amerikanische Stand-Up-Comedy entdeckt. Mhm. Also wirklich einfach auf gut. Ich glaube, ich habe mal einen kurzen Clip von Kevin Hart damals gesehen. Ich war so, das ist ja mega funny. Mhm. Und habe ich einfach Stand-Up-Comedy bei YouTube eingegeben, kamen erstmal die ganzen klassischen Sachen und einfach aufgesogen wie ein Schwamm. Ich fand das so faszinierend, dass quasi einfach nur Leute reden, weil es gab es in der Form in Deutschland natürlich auch, aber Leute waren in Deutschland für mich immer so eine Art Character.
Ja, es gab so eine Generation, die immer sehr übertrieben war, so wie Cindy oder Kurt Krömer.
Genau, das
oder
war für mich immer, Kurt Krömer Ausnahme würde ich sagen, weil der war irgendwie authentischer als die anderen, fand ich. Aber ich fand das Gefühl, ich hatte das Gefühl damals, mein Comedy, ich habe immer Comedy in Deutschland gesehen, als okay, die Leute spielen irgendwie so irgendjemand.
Damit
so.
Es klar ist, dass es ein Joke ist. So. Das ist so ein bisschen so, ich muss mich jetzt übertrieben hier darstellen.
Und das war auch nicht, dass es nicht witzig war, aber auf Dauer fand ich es irgendwie immer das Gleiche gefühlt. Und deswegen habe ich mich so immer mehr von Comedy im Stand-Up-Comedy im Fernsehen distanziert. Aber ich fand trotzdem andere Sachen trotzdem funny. So damals, was fand ich damals? Ich habe mega gern Game One geschaut. Heute immer noch Rocket Beans. Super witzig. Stromberg, auch mega funny, hast du vorhin erzählt. Also es gab immer noch trotzdem witzige Sachen, aber nie so wirklich purer Stand-Up. Und dann habe ich diese Stand-Up-Schiene während des Abis dort entdeckt. Mega viel geschaut. Wirklich gefühlt Specials wöchentlich dreifach und vierfach geschaut und wusste schon da, so in der 12., 13. Klasse, ich will es mal ausprobieren, unbedingt.
Hast du davor schon mal sowas, ich sag mal, Mutiges gemacht? Weil ich finde schon, ich finde Stand-up ist eine der, ich hatte noch nie so viel Angst vor irgendwas.
Ich habe zum Beispiel vor einer Klasse, in der 6. Klasse habe ich für ein Mädel gesungen vor der ganzen Schule, vor den ganzen Klassenfahrten.
Du bist der mutigste Mensch, den ich kenne.
Es ist so wirklich krass.
Was hast du gesungen? Lose Yourself von Eminem.
Ja, nee, ich habe, das ist super kitschig. Ich glaube, von James Blunt Beautiful gesungen.
Warum hast du vor der Klasse gesungen?
Weil am Ende der Klassenfahrt, Paul kann es bestätigen, also derjenige, der uns hier connected hat, kann es bestätigen. Übrigens, das Mädel stand auf Paul. Also Paul, wenn du das hörst, keine Ahnung. ich mochte dieses Mädel am Ende der Klassenfahrt.
Kannst du singen?
Ich konnte damals mega gut singen. Ich war
ein junger Justin Bieber.
Bevor der Stimmbruch kam, hatte ich eine mega gute Stimme. Und genau. Ist wirklich ein bisschen weird. Und ich habe gesungen, am Ende der Klassenfahrt sollte jeder was vortragen. Andere hatten Theaterstücke, ein Gedicht vorgetragen. Und ich war so, yo, ich singe für das Mädel. Super
kitschig. Hast du auch allen gesagt, dass du jetzt für sie singst? Also so, das ist für dich, Samantha.
Ungefähr so. Mega cringy. Ich bin einfach so, keine Ahnung.
Aber hat es geklappt?
Nee, sie hat mir einen Korb gegeben. Sie hat so appreciated, also Ivan, also weil sie hat, glaube ich, damals schon gemerkt, dass es was Krasses ist, weil als Kind hat man noch nicht so ein Gefühl dafür, wie viel Mut das, also so. Und ich sehe sie manchmal noch so in Pankow und sie lächelt mir zu.
Und manchmal singst du ja noch so so.
Und sie lächelt mir zu und ich bin so, du hattest deine Chance damals. Verstehst du, was ich meine? Wenn du den 8-jährigen Ivan nicht wolltest, dann hast du auch den jetzigen nicht verdient. mega gefailed, aber ich glaube, das war mit Abstand. Aber ich habe gerne Vorträge gemacht und so. Ich fand es nie schlimm, vor der Klasse zu reden, außer man ist unvorbereitet. Dann ist richtig schlimm. Also Vorträge in die Länge zu ziehen, wenn man sie nicht vorbereitet hat, ist mega awkward. Hey, kommen wir zu meiner Gliederung.
Kennt irgendjemand hier Affen?
Ja.
Du vielleicht.
Ja, genau. Mach so weirdes. Oh Mann, genau. Ich hatte nie Probleme, vor der Klasse zu stehen und habe auch manchmal so dumme Sachen wie für ein Mädel gesungen.
Ja. Also das ist, glaube ich, auch eine, das war auch bei mir, glaube ich, schon früh so, dass ich gerne vor der Klasse, ich hatte kein Problem mit Vorträgen. Und
genau, manche Leute, also das ist ja legit eine Angst von Leuten. Man sagt ja, also ich weiß nicht, woher die Statistik kommt, wie die erhoben wurde, aber Leute haben mehr Angst vom Sprechen in der Öffentlichkeit als vor dem Tod. Und das finde ich ja krass. Hört man doch immer wieder, so, Leute haben so viel Angst, also ich weiß nicht, woher die Schlüssel kommt, aber irgendwie, es scheint irgendwie so eine...
Meinst du, wenn ich jetzt in die Altstadt gehe oder wenn ich in die Stadt gehe und eine Umfrage mache und frage, wovor haben sie mehr Angst? Vor Öffentlichkeit reden oder sterben? Meinst du, Leute würden sich wirklich für...
Ich glaube, das klingt super harsh, aber wenn man so einen schönen, so einen Bogen draus macht, so der so, wo man so nicht unter Druck ist, sondern einfach so spontan entscheiden kann, glaube ich schon, dass viele aus. Wobei, nee, das klingt wirklich nach einer komischen Statistik. Aber das habe ich super oft gehört. Also
Leute haben Angst vor, in der Öffentlichkeit zu reden. Also ob das jetzt mehr Angst ist als.
Ist, glaube ich, so eine verankerte Sache. Ich glaube, früher, also wenn man so solche Tribes hatte oder so, ist schon krass, so vor seinem Tribe zu reden. Weißt du, was ich
meine? Ist halt wichtig. Ist auch wahnsinnig wichtig, dass irgendwie. Zu können. Und ich glaube, für manche Leute liegt es einfach mehr als anderen oder vielleicht sind sie entspannter damit umzugehen. Ich habe irgendwie auch früh Theater gespielt und war eh auf vielen Bühnen. Aber ich muss immer sagen, ich konnte mich immer bei der Band hinter meiner Gitarre verstecken. Und wir sind ja auch zu fünft auf der Bühne und das ist ja eh alles eine vorgeprobte Sache. Wir wissen ganz genau Bescheid, wo der G-Dur-Akkord liegt und dann drücke ich den und der klingt auch genauso wie zu Hause. Aber ich habe dann irgendwann mal Poetry Slam gemacht mit 16, 17 so und da war ich auch in irgendwelchen Düsseldorfer Kneipen und habe da irgendwie halt bei meinem ersten Gig so noch mit einem Zettel vorm Gesicht gestanden.
Das ist aber normal. Aber allein schon dieses Hingehen und das Machen ist schon die größte Grenze eigentlich. Also das ist wirklich die größte Barriere, die man brechen muss. Und dann, wenn man ehrlich mit sich selbst ist, dann guckt man, wie man war. Und dann guckt man einfach, ob es Hand und Fuß hatte oder ob man sagt, okay, nee, das ist wirklich nichts für mich. Aber genau. Also nie der Klassenclown gewesen, aber gerne vor Leuten geredet.
Und gesungen.
Sehr gerne gesungen. Dann während des Abis US-amerikanische Stand-Up entdeckt. Was habe ich damals geschaut? Sehr viel Kevin Hart, aber nur die ersten Specials. Jetzt finde ich es nicht mehr so gut. Louis C.K., auch mega funny. Bill Burr, unglaublich witzig. Bo Burnham, also auch grandios. Und ich war so, oh krass, das ist so authentisch, das ist so neu, das sind Gedankenschränke, die ich vorher nie so gehört habe. Das ist so, und das fand ich viel, viel viel, viel authentischer und angenehmer auch zum Schauen. Also ich konnte mich sehr gut in die Leute reinversetzen. Es war keine Perücke, es war nicht irgendjemand, der eigentlich irgendwie anders heißt, sondern es war halt Bill Burr. Verstehst du, er ist Bill Burr.
Ja, und je authentischer ist, genau, desto lustiger ist es eigentlich auch.
Ja, ja. Wobei, das ist ja auch, ein großes Thema so. Ist ja auch alles Geschmackssache. Also so, Comedy ist so subjektiv. Also das ist, aber ich fand es auf jeden Fall, für mich hat mich hat das viel mehr angesprochen. Und dann habe ich mich bei einem Open Mic eingemeldet, das heißt, der Laden heißt Kookaburra, ist ein alter Comedy-Club in der Schönhauser Allee, eigentlich, also fast, also Rosa-Luxemburg-Platz. Jeden Sonntag kann man sich da einfach hingehen, auf die Liste schreiben, das heißt, da gibt es keine Spot-Anfrage online.
Ist
das
auch immer noch so?
Ist immer noch so, wir können da mal hin, das ist
ja, Stalingrad, ich sag's dir.
und ich habe Freunde eingeladen, dummer Fehler. Das ist richtig schlimm.
Beim ersten Mal hast du Freunde eingeladen.
Erstmal Freunde eingeladen und es war so richtig, so ich habe, also ich schreibe, gehe auf die Bühne, so hab 7 Minuten, bin in 3 Minuten fertig. Ich komme von der Bühne und
zitter erstmal. Hast du Lacher bekommen?
Ein halbwegs, vielleicht.
Erinnerst du dich an ein paar Jokes aus deinem ersten Set?
Dein erstes? Ja. Ich hatte hacky Jokes.
Hacky Jokes?
Also keine guten Jokes. Ein Joke war für mir, dass ich Angst hatte, den Browser, dass jemand meinen Browserverlauf liest, quasi. Das heißt, dass wenn es ein Feuer gibt, dass ich mir nicht Sorgen um die anderen Dinge mache, sondern meinen Browserverlauf. Und der Gedanke, den ich dann weitergesponnen habe, ist, dass die Feuerwehr so reingeht, die Tür eintritt und dann mit dem Laptop rausgeht. Und der Typ ist so, okay, du löscht das Feuer im Wohnzimmer, ich kümmere mich um den Browserverlauf.
Der ist nicht schlecht.
Der ist nicht schlecht, der ja, ist nicht ja. Schlecht. Aber sehr viele weirde Gedanken und also auch gar keine Struktur. Ich wusste ja gar nicht, wie so ein Joke funktioniert. Hat ja alles irgendwie eine Prämisse, man muss zu Punchline kommen. Ich hatte noch gar kein Gefühl dafür, wie sowas man aufbaut. Dementsprechend ist es auch so gelaufen. Aber die Leute, die Comedians hinter der Bühne, also die auch aufgetreten sind, waren mega supportive, waren so, hey, Iman, das war für das erste Mal schon ganz gut, bleib dran, hier ist ein Tipp. Also es war ein Umfeld, was sehr schnell Feedback gegeben hat und auch konstruktives Feedback. Also es waren Leute, die mich gut willkommen geheißen
haben. Ich finde das generell krass. Ja. Wir haben gerade ganz kurz mit meiner Mitbewohnerin geredet, weil die ist Filme, also die studiert gerade Film und die wird Filmemacherin. Und in jeder Szene ist es, glaube ich, immer ein bisschen anders bei Künstlern, wie mit Feedback umgegangen wird. Und dadurch, dass Stand-Up-Comedy irgendwie so ein krasses Solo-Ding ist. Ja. Also jeder halt sein eigenes Ding durchzieht, aber alles ist sehr supportive, weil alle sind so, irgendwie sitzt man dann ja doch im selben Boot. Also es ist, also alles, was ich bisher immer mitbekommen habe und jedes Mal, wenn ich nach oder vor der Show mit den Comedians abhänge, es ist immer eine schöne Stimmung und jeder freut sich auch eigentlich von jedem über Feedback, egal wie lang oder kurz man irgendwie dabei ist.
Es geht. Also wenn du super neu dabei bist, dann solltest du nicht einen Typen so verstehst du, was ich meine? Also dann kommt so ein Typ, auf dem wir so 8+ Jahre auf dem Buckel mitkommen. Mit dir und dann, außer es ist wirklich, keine Ahnung, also man muss auch ein kleines Gespür für Menschen haben, Ahnung. Also,
ich gehe jetzt nicht hin und sage den Leuten, was los ist, sondern ich sage nur kurz so, das ist meine Meinung oder sonst was, aber ich werde jetzt nicht sagen, also da musst du eine längere Pause machen.
Du bist so, da hast du 2 Auftritte und du bist sofort ein Comedy-Coach.
Kannst ja gerne mal ein Buch kaufen.
Das wäre so krass, Nee, es ist interessante Welt. Man geht da, man fängt da an und man lernt die Leute kennen und dann entstehen Freundschaften so oder auch nicht, weil im Endeffekt, es ist ja auch absurd, mit jedem befreundet zu sein, der Comedy macht. Also, verstehst du, was ich meine? Also, ich bin super, manche sehe ich quasi wie Arbeitskollegen. Das klingt so komisch, soll auch gar nicht so kalt klingen, aber ich würde mich jetzt nicht mit denen so unbedingt in meiner Freizeit treffen und dann so mit denen abhängen, sondern, cool, dass du wieder da bist, spielst du ein paar neue Sachen. Das sind so quasi, keine Ahnung. Also, was verstehst du?
Aber es ist generell ein grundsätzlicher Fehler, der mir auch häufiger passiert, dass ich nur weil mal irgendwie mal 2-3 Mal korrekt mit einer Person geredet hat, dass man denkt, so, wir sind Freunde. Aber eigentlich ist Freunde für mich nochmal eine andere Definition. Dafür muss man nämlich auf Facebook befreundet sein. Dann geht das nämlich klar. Aber generell, wenn Leute nett zu dir sind und du mal mit denen sprichst und denkst, wow, voll den tollen Abend gehabt, das heißt nicht, dass man dann befreundet ist. So.
Ja,
ist in der YouTuber-Szene ganz ähnlich, muss ich sagen, weil da auch alle sind so, alle sind cool miteinander. Und
mach dein Ding. Ich find's cool, dass du Comedy machst.
Aber klingel nicht mehr bei mir zu Hause.
Ja, ja, genau. Nee, es klingt so furchtbar kalt. Ich hoffe, klingt jetzt gar nicht so.
Sollen wir das direkt an irgendjemanden richten?
Nee. Kalle, wenn du das hörst. Nee, aber du verstehst, welche Richtung es geht, so. Irgendwie, ich freue mich immer, Leute zu sehen, aber man ist auch sehr in seinem eigenen Kopf, man konzentriert sich auf seinen Auftritt, man hat sowas Dinge vor, man versucht vielleicht neue Jokes aus und dann ist es so, man ist sehr auch in seinem eigenen Tunnel so ein bisschen.
Total.
Ja, ja.
Und jeder hat auch irgendwie so ein anderes Ritual irgendwie genau. vor dem Ding. Also wenn man ja. reinkommt, man sieht, manche Leute hören sich noch irgendwie eine Meditation an ja. und sitzen still in der Ecke, ja. andere lesen ihren Text. Ich höre mir am liebsten eigentlich die Show an,
ja.
bevor meinem Auftritt, weil ja. mich das beruhigt und ja. ablenkt.
Ja.
Und wenn ich halt da sitze und auf meinen Text gucke, dann...
Ja.
Bei mir geht auch generell vor jedem... Ich bin jetzt noch nicht häufig aufgetreten ja. bei Stand-Up, aber vor jedem Auftritt muss ich pissen, kacken, kotzen gleichzeitig. So, das ist ja, aus das, allen Löchern
das Anfang, eigentlich raus. Das war am Anfang auch krass, aber es wird weniger. Es wird weniger. Also weil der Körper ist so in Extremzustand mhm. und irgendwann merkt er so, das ist ja halt wie Routine. Irgendwann mhm. merkt der Körper, ah, das ist okay, ist normal. Mhm. Das ist alles gut.
Es ist krass, also ist ja. bei mir die Sekunde, bei der ich auf die Bühne gehe.
Das genau.
Ist, also dann, ja. dann ist es schon wieder komplett normal. Ja. Also das war beim ja. Theater früher irgendwie ähnlich. Da bin ich mhm. auch manchmal nervös gewesen.
Ja.
Aber ich hatte nie so das Gefühl, dass ich jetzt auch krass persönliche Dinge teile. Ich habe ja. ja auch lange irgendwie E-Sports-Events moderiert,
ja.
wo ich auch vor tausenden von Leuten irgendwie live gesprochen habe. Aber ja. dadurch, dass die haben einmal tatsächlich, haben die mir einen Herzschritt, nee, nicht Herzschrittmacher, das heißt Pulsgerät. Ich musste einmal operiert werde.
Yeah.
Nee, die haben so einen Pulsgurt mir um die Brust geschnallt.
Und wie viel hattest du?
Und es hat sich um 2 Schläge die Minute verändert. Also es ist irgendwie
krass.
Von 80 auf 82 oder sowas gegangen. Also irgendwas
krass.
Total lächerlich geringes.
Boah.
Weil die waren so, ja, wahrscheinlich ist es bei dir entspannt, aber bei vielen Events habe ich mir vorher nie Interviewfragen überlegt, sondern war einfach nur so, ja, ich riff das halt irgendwie im Interview, das wird schon klappen.
Boah, krass.
Und in dem Moment, wo ich merke, dass mein Gegenüber, eigentlich habe ich immer versucht, so die letzten
ja.
2-3 Worte zu catchen und daraus ja. die nächste Frage zu bauen.
Ja.
Und da droppt dann irgendwie mein Herz, so, weil ich dann merke so, oh, shit,
ja.
shit, noch keine Frage.
Ja.
Aber also das war irgendwie was, wo ich ja. aufgeregt war, aber bei Stand-Up irgendwie jedes Mal
davor. Es ist auch so vor allem, es ist so, du kriegst die Reaktion des Publikums direkt, entweder die Leute lachen nicht, du musst damit umgehen.
Hm.
Es ist so viele extreme Momente auf einmal aber man, ich würde sagen, nach dem 10., 15., 20. Auftritt wurde es irgendwie angenehmer. Man hatte schon so 2-3 Jokes, auf die man sich verlassen konnte. Und es wurde dann immer einfach. Aber erstes Mal war wirklich, ich komme von der Bühne runter, bin so am Shaken. Ich habe während des Auftritts wirklich die Freunde angeguckt, die haben so die Hoffnung in mich verloren. Wirklich, das war so ein bisschen so, das war wirklich awkward silence teilweise.
Das war die 6. Klasse all over again.
Mit all over again. Ich habe so angefangen, mich um Beautiful zu singen aus Panik. Ich hatte meinen Auftritt auf Englisch und ich war so im Autopilot drin, dass ich aus Versehen auf Deutsch weiter, mitten im Joke einen Cut gemacht und auf Deutsch weitergeredet habe. Das war so voll, mein Kopf hat so
echt?
Voll. Ja, das war quasi, ich rede so auf Englisch, Leute sprechen nur Englisch und mitten im Joke bin ich so kopfmäßig woanders und mein Kopf schaltet auf Autopilot und ich rede plötzlich Deutsch und die Leute waren so, hä, was passiert hier?
Oder wie ist dann yeah. weitergegangen?
Nee, ich war so, Did I just speak German? Leute dachten, irgendwas ist falsch. Also,
ist es ein Witz? Was für ein Witz?
Ja, ja, Leute waren einfach verwirrt. Und dann, aber wenn man solche Dinge anspricht.
Sehr avantgardistische Comedy irgendwie.
Ja, ich hatte schon, genau, das war am Anfang habe ich noch ein bisschen auf Englisch gespielt, weil halt Englisch für mich so, genau, und an dem ersten Abend gucke
bei Englisch für dich so was? Führ das nur mal ganz kurz aus.
Englisch ist für mich so, klingt angenehmer, weil ich ja so viel auf Englisch geguckt habe
ja,
und dann mich
ja.
so Stand-Up-Comedy
mit
englischer Sprache assoziiert habe, genau, das war dann, genau. Und aber an dem ersten Abend in Kokabura, wo ich aufgetreten bin, waren schon Killer-Comedians da, die jetzt auch schon Comedy, immer noch Comedy machen oder damals schon so 1-2 Jahre Comedy gemacht haben. Und für mich war das so wie so ein, keine Ahnung, Urknall. Ich war so, Alter, das, was ich heute Abend hier an Stand-Up gesehen habe, das ist so viel besser als alles, was ich im Fernsehen gesehen habe. Das ist verrückt. Das ist verrückt, wie die Amplitude war.
Ja.
Weil ich dachte mir so, Alter, also so besonders, also Daniel Wolfson an dieser Stelle, wenn sie sich grüßt, es war so krass zu sehen, wie jemand so mit neuen Prämissen, neuen Jokes den Raum quasi gekillt hat. Sagt man. Comedy-Jargon sagt man, wenn man killt, ja. hat man einen richtig guten Job gemacht, wenn man bombt, dann ist man wirklich, dann war keine Lacher, es war einfach nur Geste ja, von der Bühne.
Ein Bombing.
Und ich war wirklich mega beeindruckt und es ist so eine neue Welt, die sich aufgetan hat von, ah okay, es gibt mehr Unterhaltung da draußen als nur quasi Fernsehen und YouTube, sondern es gibt noch andere Sachen, die wirklich witzig sind. Und dann bin ich immer nur sonntags zu Kookaburra und dann quasi ein paar Mal vorher in die Scheinbar. Es war Sommer 2015 Und dann Sommer 2015 sind die ersten puren Stand-Up-Comedy-Open-Mics entstanden, weil man gerne auf diesen alten Bühnen belächelt wurde, wenn man Stand-Up macht. Die waren so, hey, was machst du? Ich mach Stand-Up. Also, ja, okay, der redet nur. Und dann,
ist kein Kabarett.
Genau, also es war halt also Varieté. Das war teilweise so, das war vor dir so ein Jongleur, der so mit Fischen jongliert und danach musstest du auf die Bühne. Also so, verstehst du, was ich meine? Das war absurd.
Also das ist so, weil auch, also wir haben häufiger mal drüber geredet, so Stand-Up muss in einem gewissen, oder du nimmst auch als sehr heilig wahr, was Stand-Up ist und was gut für Stand-Up ist. Und du sagst, wenn es gemixt wird mit Jongleuren, ist es schwierig?
Es kann auch funktionieren. Ich glaube, alles hat irgendwie seine Daseinsberechtigung irgendwie. Aber ich fand es, die Umstände für Stand-Up dann wären schwieriger als für den Jongleur. Verstehst du, was ich meine? Also wenn ich ein gutes Stand-Up, der Typ jongliert immer noch und macht sein Ding. Wenn er irgendwie verkackt oder von mir ein Typ so ein trauriges Klavierlied macht und ich danach versuche, Jokes zu machen, dann habe ich eine schwierigere Zeit. Aber so war das damals. Also es gab nicht wirklich puren Stand-Up-Ding und dann kamen mehr Comedians dazu und dann haben sich einige entschlossen dann so, okay, wir machen jetzt ein paar Bühnen auf. Das war wirklich der Kickoff für die deutsche Stand-Up-Comedy-Szene 2015. Und ich war sehr, sehr gutes Timing, weil diesen Sommer sind halt 3 Mics entstanden. Couscous Comedy, Mastool und Punchline. Und es waren halt 3 Anlaufstellen für, das heißt, es gab nur 3 Spots in der Woche sozusagen. Mit Kookaburra und Scheinbar. Das heißt, mehr, eigentlich schon ziemlich viele, wenn man so will, aber 3 pure Stand-Up-Shows.
Das heißt, das hat sich auch wirklich eigentlich erst so, dass es so viele Open Mics zumindest gibt, hat sich erst vor kurzem entwickelt. Was glaubst du, wo hängt das vielleicht mit Netflix zusammen?
Es gab auf jeden Fall so einen Comedy-Hype auf jeden Fall. Also es sind immer mehr Comedians dazugekommen und es gab zu wenig Spots für die Comedians. Und dann ist es, also je nach Anfrage, sind dann immer mehr dazugekommen sozusagen. Also ja, plus Leute sind aus anderen Städten gekommen, weil sie meinen so, okay, hier in Berlin kann man spielen. Das heißt, manche Leute kommen wirklich nur nach Berlin, um Stage abzugrasen, weil du hier so, ich glaube, ich würde fast schon sagen, es gibt in keiner anderen Stadt in der Welt so humane Bedingungen für Stand-Up-Comedy als in Berlin. Weil überleg mal die Anzahl an Shows, die du hast. Du hast teilweise jeden Tag 2 bis 3 Shows mittlerweile.
Mittlerweile habe ich sogar fast mehr, oder?
Genau. Du kannst bei jeder Show spotten und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du einen Spot bekommst. Weil es gibt zwar viele Comedians mittlerweile, aber nicht so viele, dass du einen Monat warten musst. Punkt. Also so, und du hast
Worauf Publikum. Wartest du?
Und du hast Publikum. Das ist nicht selbstverständlich.
Leute gehen da auch hin, das ist krass.
Genau.
Ich war bisher erst bei einem Gig, der leider nicht stattfinden konnte, weil es irgendwie nur 5 Leute in der Crowd war. Aber ich war in dem Moment, also die Hosts haben es dann abgesagt.
Ja.
Ich fand es ein bisschen schade, weil ich hätte auch gerne die Erfahrung mal gemacht, vor 5 Leuten Witze zu erzählen.
Ich hatte mal vor 2 Leuten gespielt, das war tough, ey. Das ist wirklich tough. Also,
wie kam das zustande, vor 2 Leuten zu spielen?
Es war einfach ein schwerer Abend, einmal irgendwann bei Punchline Comedy.
Und sind zwischendurch noch welche gegangen?
Nee, ich glaube schon, es waren erst 4 und dann sind 2 gegangen, das war richtig traurig. Und wir sind genau mit der Attitude reingegangen. Du hast bestimmt voll cool vor 2 Leuten gespielt, haben es bereut. Das ist mega bereut. Genau, und so sind immer, ich weiß nicht, ob Netflix daran schuld war. Ich glaube, auf jeden Fall so ein Comedy-Boom, wo es sind immer mehr Specials dazugekommen. Plötzlich hatte jeder Comedy-Specials. Früher war es ja eine besondere Sache, wenn man ein Special auf HBO oder Comedy Central hatte. Oder Netflix war auf jeden Fall ein Game-Changer. Aber generell der Drang einfach, weil plötzlich war ja die Infrastruktur da. Das heißt, für die Leute war es auch einfacher dann anzufangen, als dann erst sich durch die ganze Scheinbar zu quälen. Und ich habe vielleicht so kurz diese Qual mitbekommen, aber nicht die Jahre davor, weißt du, was ich meine? Also ich habe so ein bisschen die Welt noch mitbekommen, aber dann sehr schnell halt nur auf Stand-Up-Bühnen gespielt, genau.
Ich glaube auch, also für mich war mein erster Kontakt mit Stand-Up war, glaube ich, Dieter Nuhr, weil wir meine Eltern CDs von ihm hatten und die ihn gut fanden. Meine Eltern haben auch immer gerne Kabarett geguckt halt. Das ist dann ja immer noch so ein bisschen politisch und manchmal geht es da auch mehr um Applaus als um Witze. Also es geht eher um... Auf jeden Fall, aber willst du noch was zu Kabarett?
Nee, also es klingt dann so, als ob ich einen Hass gegen Kabarett hätte, aber...
Den du anscheinend ja auch hast.
Ja, irgendwo, also die Leute, ich weiß nicht, also die Leute sehen das dann gar nicht als Daseinsberechtigung, das Stand-Up einfach nur so, es muss nicht immer eine Message haben, oder wenn der Joke gut ist und man lacht, dann ist es eigentlich alles okay, aber aus irgendeinem Grund sind viele Leute, oder vor allem die älteren Generationen, die sind dann so, das muss immer ein bisschen schlauer sein. Weiß ich nicht.
Das ist auch das, worauf ich als nächstes hinaus wollte, nämlich die schlechte Reputation von Stand-Up-Comedy in Deutschland, weil du halt im Mainstream, du hast, glaube ich, in vielen Kunstformen im Mainstream manchmal Bullshit, aber natürlich kennt man dann halt eigentlich nur den Mario Barth und den Luke Mockridge und den Kristall so ungefähr. Leute, die, weiß ich nicht, ich bin kein großer Fan von der Kunst, die machen.
Ja.
Und ich glaube, viele Leute stempeln das dann einfach ab. So, das ist alles ein Stand-up. So, jeder Stand-up-Comedian geht raus und sagt, kennt er eigentlich Frauen und kennt er eigentlich Männer? Und dann geht's irgendwie los. Und ich muss auch sagen, ich habe auch dann lange Zeit nur amerikanisch geguckt und war so, ja, es gibt keine guten deutschen Stand-up-Comedians, abgesehen von Kurt Krömer.
Ja, und wirklich, Kurt Krömer, sehr grüß an dieser Stelle, ey.
Ja, und dann bin ich, weil ich eben gesagt habe, ich würde jetzt gerne auch mal damit anfangen, bin ich dann halt hier in die Open Mics gegangen und ich habe so viel gelacht wie selten bei irgendwelchen Comedy-Shows. Und es ist, glaube ich, auch so der Trugschluss, dass wenn du halt im Fernsehen guckst, denkst du hast die volle Experience, so, oder du guckst das Netflix-Special und denkst, du warst da. Aber wenn du wirklich mal in so einem Raum sitzt und wirklich mal ein Comedian killt und der Raum lacht, das ist so ergreifend, und so ein geiles Gefühl. Energie.
Also wenn ihr eine Möglichkeit habt, also guck mal, zu Hause, wenn ich, manchmal gucke ich mir so Bo Burnerman oder was auch immer und manchmal das meiste, was ich lache nicht auch immer so oft krass, aber manchmal atme ich einfach nur laut aus der Nase aus. Das oder so. Also, und das ist Witz, finde ich witzig, aber im Raum ist Comedy immer so viel besser. Also wenn ihr zu Hause die Möglichkeit habt, zu einer Show zu gehen, geht es immer besser, als sich das anzuhören oder so. Ja.
Alleine lachen ist auch nicht, da gibt es glaube ich ein Bit von Dimitri Martin, wo er auch so sagt, so alleine lachen ist eigentlich nicht okay. Das ist so.
Ja, Dimitri Martin.
Ich glaube, er hat es mit Pinkeln verglichen. Er war so, Pinkeln, das ist alleine okay, in der Gruppe weird. Ja. Das ist einfach, und Lachen ist genau andersrum eigentlich.
Ja. Genau. Mikes sind entstanden, Sommer, also 2015, 16, 17, Comedy Boom auf jeden Fall an Mikes sind.
Und du hast auch ein eigenes Mic irgendwann angefangen.
Genau, ich war das okay, ich will auch mal moderieren. Ich finde, Moderation gibt dann sehr viel Ruhe auf der Bühne, man wird viel entspannter, man geht in diesen Moment auf, nicht immer so. Früher dachte ich, okay, ich bin Moderator, jede Sekunde muss witzig sein, weil ich muss, aber ist ja Quatsch. Also du musst einfach die Leute irgendwie so einfühlen, die Show, im besten Fall die kennenlernen. Und dann steht eigentlich immer Comedy. Wenn man, man muss gar nicht meistens tief graben, sondern man muss einfach dem Moment vertrauen oder was auch immer. Früher habe ich mega viel Material zwischen den Comedians gespielt. Ich war so, okay, der Comedian hat das schwer, ich muss sofort wieder die Stimmung hochbringen. Ja, sehr viel. Am Anfang gestruggelt als Moderator, aber dann sich irgendwie auf die Leute eingelassen. Und das ist auch wichtig. Ich glaube, Moderation macht einen ruhiger als Comedian. Und es hat mir echt geholfen, genau, die Show zu machen.
Wir haben sie jetzt neulich mal zusammen gemacht. Wir haben neulich mal eine Show zusammen moderiert.
Ja.
Und ich muss auch sagen, es ist nochmal halt, ich bin genau mit dem gleichen Stress reingegangen. Ich dachte so, okay, es muss ja die ganze Zeit mega witzig sein.
Ja.
Aber ich habe auch nicht genug Material, als dass ich jetzt überhaupt in diesen Moderationspausen halt jedes Mal irgendwie 3 Minuten spielen könnte oder sowas. Und Crowdwork, also mit dem Publikum reden, habe ich auch noch nie wirklich gemacht. Und das ist halt so krass, wenn man wirklich, also ich war ja beruflich Moderator eine ganze Weile lang. Und das ist aber in der Comedy Show nochmal ein ganz anderes Pflaster, habe ich so das Gefühl. Es muss nicht die ganze Zeit lustig sein, aber du musst schon irgendwie die Witze sehen, so wo Leute, also das finde ich immer Wahnsinn, wenn Comedians so schnell auf der Bühne mit dir crowdworken können. Schreibst du manchmal was von deiner Crowdwork vor eigentlich? Also hast du so ein paar
es gibt so Standardfragen, so hey, wo kommt ihr her, wer hat alles einen Job, wer ist ein Student, was studierst du? Und dann sagt die Person einen weirden Studiengang und das ist meistens schon ein Lacher in der Crowd sozusagen. Und dann bohrt man ein bisschen tiefer, warum studiert sie das eigentlich? Es gibt so, es ist, als ob man man muss irgendwie so eine Illusion aufbauen, als ob man einfach mit denen redet. Also das ist, glaube ich, immer.
Illusion.
Es ist ja quasi das, weil im Endeffekt denken Leute, also so, auch wenn ich nicht moderiere, sondern Stand-up mache, so ich muss den quasi, ich muss irgendwie denen das Gefühl verkaufen, dass ich gerade nichts vortrage. Also als ob ich einfach nur rede. Aber ich denke mir schon irgendwie was dabei. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Und das ist irgendwie immer dieses, weil ich merke, wenn ich zu sehr im Joke drin bin, dann sind die Leute nicht bei mir, wenn ich zu sehr irgendwie und neulich war ich, also so zu weiß, was ich meine. Aber wenn ich dann so einfach rede und einfach irgendwie ich selbst bin, dann fühlt sich alles viel angenehmer an.
Was ja auch mega schwierig ist auf einer Bühne, also überhaupt auf einer Bühne zu stehen und ein Mikrofon in der Hand zu haben und dann nicht irgendwie komisch zu reden oder da natürlich zu wirken, weil es ist eigentlich ziemlich unnatürlich, dazustehen mit dem Mikrofon in der Hand. Deswegen ist
Oft ist es quasi, ich finde, Scheitern zugeben macht dich sympathisch. Das heißt, wenn du auf der Bühne keinen Lacher bekommst, dann adressier das. Tu nicht so, als ob es gerade nicht passiert ist. Also weißt du, ich meine, also weil ich denke mir so, nein, wir alle haben gerade gesehen, du warst nicht witzig. Also sag einfach, okay, sorry, ich dachte, das wäre witzig, keine Ahnung. Gib dir, also das, was ich am Anfang dann auch lernen musste, anstatt das nicht irgendwie dann so zu überspielen mit, ich bin doch witzig, sondern so, okay.
Okay, weil ich witzig,
Am Anfang ist vieles nicht witzig. Also du musst dich erstmal durcharbeiten, aber Die Magie, wenn du eine Sache ausprobierst, du hast so zu Hause so einen Gedanken, so, oh mein Gott, das ist witzig, ich kann mir das auf der Bühne vorstellen, schreibst hier runter, gehst auf die Bühne, probierst es aus und das ist tatsächlich witzig, ist unglaublich, ist unglaublich.
Bestes Gefühl, was ich auf einer Bühne hatte, so. Also das muss ich echt auch nochmal dazu sagen, das, was mich da so gerade gecatcht hat, ist so dieses unglaubliche Glücksgefühl.
Du hast sofort dieses Feedback vom Publikum, das heißt, du kannst mit etwas, was du arbeiten kannst, verstehst du, was ich meine? Also wenn du jetzt ein YouTube-Video machst, dann ist es ja erst du kriegst erst die Comments, was auch immer.
Und es sind halt auch immer geschriebene Dinge, ist ja genauso wie Twitch-Chat, ist ja auch eine sofortige Reaktion.
Apropos Twitch, haben wir übrigens Twitch-Chat?
Wir haben Twitch-Chat, ja.
Echt? Was sagen denn die Leute in Twitch-Chat? Sagen die überhaupt was?
Die sagen, dass du geil aussiehst.
Na, stop it. Sagen die nicht. Du hast gar keinen Twitch-Chat da. Du hast
Alle deabonniert.
Alle deabonniert.
Die Leute können gerne Fragen stellen und mein Moderator sammelt die Fragen, aber eigentlich würde ich jetzt nicht in Twitch-Chat gucken erstmal. Alright. Aber genau, wenn die Leute Fragen haben, dann gucke ich am Ende nochmal kurz in meinen Discord rein und vielleicht haben wir ein paar nice Fragen für dich oder uns oder
Also wenn ihr Bock habt auf Comedy, also wenn ihr denkt, ihr seid irgendwie, ihr fühlt euch wohl in diesem Format. Wenn
ihr denkt, ihr seid witzig.
Wirklich. Dann sage ich es meistens also nicht. Das klingt so geil, aber ich habe so viele Leute erlebt, die quasi zu mir als Moderator kommen, so, ich will auftreten, ich kann das, ich bin, und dann bin ich mal so, ja, okay, cool, gerne, du kannst auftreten, aber ich bin dann so, bereite dich vor, und die so, nee, ich rede einfach, ich kann das. Ich bin
ein witziger Dude.
Und dann, Alter, das ist meistens so, also es ist wirklich schmerzhaft, weil ich denke so, nein, ich habe dich gewarnt, also es ist deine Schuld, du solltest das ein bisschen ernst nehmen, bereite wenigstens was vor, aber ja.
Das ist aber auch, ich muss sagen, das war auch bei meiner
deswegen Props an dich, du hast dir die Shows angeguckt, du hast die Setlist geschrieben, du kannst vorbereitet und das wusste ich schon, okay, das hat ein bisschen
andere Fuß. Der hat einen Text auswendig
gelernt. Ja, naja, irgendwie ist es ja so. Also ich meine.
Ich finde es auch, also ist auch irgendwie wichtig für die Bühne. Und jetzt gerade lerne ich aber auch so ein bisschen, dass es auch wichtig ist, ein bisschen lockerer zu werden, weil vorher war jetzt wirklich die ersten Gigs jedes einzelne Wort aufgeschrieben und so auswendig gelernt und jetzt mache ich es ein bisschen freier. Aber ich fand es auch immer beruhigend zu sehen, es ist erstmal eine mega schlimme Spannung im Raum, wenn jemand bombt, also wenn du mit so 50 Leuten bei so einem Open Mic sitzt und da vorne ist jemand, der wirklich wirklich, wirklich hart
es ist failed. Es ist so pur, ihr könnt es gar nicht vorstellen, wie ich liebe es, es klingt so richtig mega assi, aber so einen guten Comedian bomben zu sehen, ist so nice, weil
warum?
Weil er hat quasi die Skills, die Tools, mit den Bomben umzugehen. Das heißt, manchmal auch, es gibt ihm was Menschliches, weil für mich war dann so lange Zeit ein paar Comedians, die waren so Götter am Anfang. Ich war so, wow, das sind legit die witzigsten Menschen, die ich kenne. Ich habe die noch nie scheitern sehen. Und es gibt dann auch quasi, wenn man dann diese Person dann bomben sieht, dann gibt es einen quasi, nicht, dass man sich in dem Moment freut, außer es ist vielleicht irgendwie wirklich was Witziges passiert, aber man ist okay, selbst die an dem Punkt haben immer noch Schwierigkeiten. Und es gab mir die Ruhe zu scheitern am Anfang, also mit einem guten Gefühl zu scheitern.
Ja, okay.
Verstehst du, was ich meine?
Ich weiß voll, was du meinst.
Das ist wie so ein Fußballer, der sich auf die Fresse packt.
Ich weiß
jetzt. Man denkt, ja, okay, der ist auch ein Mensch. Aber wirklich,
weil ich
kam gar am Anfang gar nicht klar darauf, wie witzig die Leute sind und wie krass, also, dass man das lernen kann.
Bei meinem ersten Gig hat vor mir Nikolai Binner performt, auch einer meiner absoluten Lieblinge der Berliner Comedy-Szene.
Unglaublicher,
super lustiger Typ.
Ja.
Er ist auf die Bühne gekommen und er hat einfach alles gemördert. So. Er hat einfach wirklich ein Killer-Set gespielt und ich dachte mir schon kurz, shit, ist das so gut?
Selbst ich hatte die Angst, ich war so, oh shit, Niklas muss jetzt followen. Also ich war so, und oft gibt es zwei Wege, die passieren können. Entweder der nächste Act kann leider nicht followen oder er kann followen.
Genau. Oder aber auch der Raum ist generell so ein bisschen aufgeheitert
und sie haben
Bock zu lachen.
Stimmt, es gibt auch quasi, das ist generell.
Also ich glaube, es hat mir am Ende mehr in die Karten gespielt, weil die Leute noch so ein bisschen locker drauf waren. Ja. Aber dann habe ich irgendwie, ich glaube, 2-3 Wochen später war ich wieder bei dir in der Show. Dann ist Nikolai auch aufgetreten mit ähnlichen Witzen und er ist gebombt.
Ja, ja.
Und da war ich auch so, bis dato war ja der halt auch, hatte der so eine, ist anscheinend der witzigste Mensch der Welt, Position. Und dann siehst du das und bist so, krass, es passiert allen. Also es ist ja.
Ja, ja, die zweite Show war mir genau ähnlich. Dann hatten die eher ein mittelmäßiges, also ich war so, sind die Leute dumm? Also so, ich war so, ich weiß, was er gemacht hat. Also ich habe letzte Woche gesehen, wie witzig er ist. Warum finden die Leute das gerade nicht so witzig? Publikum auch ein interessantes Thema. Ja, also so.
Es gibt super viele Faktoren, glaube ich, warum dann ein Witz nicht funktionieren kann. Ich weiß nicht, ob du schon irgendwie.
Es gibt hier ist wie eine Strategie, wie man rangehen sollte. Also ich glaube oft, man nimmt sich immer den Ton auf. Man nimmt immer den Ton auf, am besten Video, je nachdem, wie man es schafft, aber man sollte jeden Auftritt aufzeichnen. Und eigentlich liegt es meistens an dem Joke oder an der Performance oder weil man sich komisch versprochen hat oder so.
Vielleicht aber auch gerade bei Edgy-Witzen, ja, also die so ein bisschen über die Stränge schlagen, ja, oder unter die Gürtellinie sind, ja, habe ich so manchmal das Gefühl, dass sich Leute da, also entweder ist es nicht ihr Humor,
ja,
oder sie lachen nicht laut, genau, und weil niemand wirklich laut, ja, lacht, kannst du jetzt auch nicht als Einziger über einen Abtreibungswitz, genau, lachen.
Boah, das ist irgendwie krass, weil Leute, die mich kennen, wissen, ich bin kein Edgy-Comedian. Also ich konnte mich nie tatsächlich in diese Situation reinversetzen. Hm. Also wenn man mit Edgy-Material bombt, weil das ist auch nochmal ein anderes Bombing geführt. Also Leute finden es manchmal witzig, lachen aber nicht und sind ein bisschen verklemmt oder so. Ja. Also ich hatte auch Shows, wo ich vor altem Publikum gespielt habe und ich dachte so, alter Schwede. Ich habe meine Frau gefragt, ich war so, hey, wer ist denn alles hier verheiratet? Und eine Frau hat
angefangen zu weinen.
Also ich kam gar nicht auf den Gedanken, dass, also einige alten Frauen haben mich geklatscht. Ich war so, hä? Macht gar keinen Sinn. Also und dann haben wir es erst eingefallen. Ich war so, ah, okay, die Männer könnten wahrscheinlich tot sein. Also so alt war die Show. Und ich bin so, alter Schwede, ich werde hier, das war in Wittenberg, irgendwo, nicht am Arsch der Welt, aber wirklich.
Du musst doch mal dein Crowdwork für alte Menschen so ein bisschen überarbeiten.
Genau, und die hatten mega viel Bock tatsächlich. Also es war ein richtig guter Auftritt. Aber ich hatte auch vor jungem Publikum Auftritte und die hatten mega einen Stock im Arsch und kamen gar nicht raus. Also die waren dann so viel zu cool, so, ah, wir lachen nicht, keine Ahnung. Also sowohl als auch, ich hatte schon so viele, teilweise kann ich die Crowd gar nicht mehr einschätzen. Alles, was ich machen kann, ist irgendwie meine Jokes ehrlich zu spielen, wie es geht, weil ich habe irgendwie Bock auf die, und wenn ich das mache und ehrlich davon überzeugt bin, dass die Jokes witzig sind und die dann bomben, dann kann ich mir keinen Vorwurf machen, außer ich weiß, der Joke ist noch nicht fertig oder es ist, da muss noch irgendwie was rein. Genau. Mehr kann man nicht machen, weil du kannst dich nicht immer, ich glaube, es ist voll ungesund, sich vor jedem Show sich Gedanken über das Publikum zu machen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Genau.
Ja, man muss, glaube ich, einfach sein Ding durchziehen und
genau, sagen, genau, mehr kannst du ja nicht machen. Also entweder Leute haben Bock auf dich oder nicht. Und im Endeffekt ist es dann so, seine Crowd finden, die Bock auf seine Jokes haben, dann, ja, vielleicht mal eine Solo-Show oder so.
Das war auch bei dem, bei meinem zweiten Auftritt so. Den ersten hatte ich dann bei dir gespielt und den zweiten dann bei.
Du hast übrigens auch mega viele Freunde mitgebracht, Alter.
Zum ersten?
Ja.
Zwei.
Echt? Nee, stimmt.
Patrick und Simon.
Stimmt, aber zum zweiten waren es mega, waren es viel, viel mehr. Das war wirklich eine riesen Truppe.
Ja, okay.
Nussi,
ja, stimmt, stimmt. Ja. Da sind viele Leute mit, ja, dabei gewesen, auf jeden Fall. Beschwerst du dich gerade?
Also es ist mutig, es ist mega mutig. Früher, Leute haben mir nur Spots gegeben, weil ich so viele Leute mitgebracht habe. Die wussten,
Ivan macht den Laden voll.
Wirklich.
Lacht zwar keiner,
ich hatte mein ersten Geld mit Comedy habe ich in einem vegan, also Daniel Wolf hat damals eine Show in Moabit gemacht, so einen veganen Burgerladen. Und es kamen drei Leute, eigentlich kamen genau drei Leute außerhalb von der, nur für die Show. Ich habe damals meinen ganzen Eisladen mitgebracht, weil ich nur in einem Eiscafé gearbeitet habe. Das waren locker 10 Leute. Dann noch so drei Leute aus der Schule und dann war es eine Show plötzlich. Also ich hatte einen furchtbaren Auftritt, weil
aber alle anderen Comedians hatten eine richtig gute Zeit.
Die Freunde haben ja schon ein Bild von dir. Verstehst du, was ich meine? Du fängst ja nicht bei null bei denen an und stellst dich vor und spielst mit Erwartungen, sondern die wissen, das ist Niklas, ich kenne ihn, ist mein Mitbewohner. Also was will er mir erzählen eigentlich? Weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube, es ist voll schwer für Freunde zu performen.
Mega schwer. Finde ich auch schwierig, vor allem, weil ich auch, glaube ich, noch nicht so ganz meine Stimme im Comedy gefunden habe, und das alles noch so Baby-Steps sind.
Ich habe auch noch nicht meine Stimme im Comedy gefunden.
Das, glaube ich, ist halt einfach ein Prozess so. Und ich will auch, Leute fragen mich auch häufig, lad mal was hoch oder teil mal was. Und ich bin immer so, ich bin noch weit davon entfernt, dass ich irgendwo mit
in die Öffentlichkeit stellen will. Du hast ein Gespür für so das Endprodukt, was sehr gut ist. Viele Leute gehen dann sofort zu Nightwash, vermarkten sich, aber schießen damit sich selber ins Bein, weil du bist einfach nach einem Jahr Stand-Up-Comedy, bist du ein ganz, ganz anderer Stand-Up-Comedian, als wenn du anfängst. Also Punkt. Also da gibt es kein Wenn und Aber.
Es gibt einen krassen Unterschied mit es gibt einen britischen Comedian, den ich sehr mag, James Acaster, und den habe ich auch, der hat so ein Netflix-Special rausgehauen, 4-stündiges Netflix-Special.
So krass.
So krass. Und dann habe ich irgendwann mal, war ich auf so einem YouTube-Trip, es gibt wahnsinnig viel auf YouTube von ihm, und finde so ein 8 Jahre altes Bit von ihm auf in irgendeiner Fernsehsendung. Und er ist so ein anderer Comedian, erzählt teilweise sehr ähnliche Witze, aber so eine andere Attitude. Also jetzt hat er so eine ganz trockene, er grinst eigentlich nicht on stage so. Und da ist er halt so richtig so voll auf Energy. Und ich war so, das ist richtig weird, das gerade zu sehen.
Ja.
Aber auch schön zu sehen, wie Leute sich halt entwickeln und dann irgendwann ihre Handschrift finden und dann auch damit explodieren irgendwie.
Das ist unglaublich ein interessanter Prozess, weil man muss sehr, sehr viel Selbstreflexion, man muss wissen, was einem liegt, in welche Richtung möchte man selber als Comedian da Genau. Das ist sehr, sehr cool. Du hattest mich neulich, hattest du mich angerufen, du hattest ein Auto bei Lachfleisch und du bist, du hattest deinen ersten Killer-Killer-Killer-Auftritt, ne?
Ja, der war also nicht schlecht.
Der erste war sehr, sehr gut. Ich glaube, der zweite war okay und du warst, glaube ich, sichtlich so ein bisschen, du warst so, der erste war besser so ein bisschen.
Ich würde es nicht als Killer bezeichnen, aber es war schon überdurchschnittlich besser als sonst und ich habe mich so wohl gefühlt wie auf der Bühne noch nie. So.
Ich kann mich auch noch an meinen ersten so Auftritt erinnern, wo so alles so angenehm war. Das war so voll die gute Atmosphäre. Ja. Das ist schon ein kleiner Magic
Moment. Und wo ich auch mal zwischendurch einfach irgendwie einen Satz eingeworfen habe, der mir in dem Moment eingefallen ist.
Man fühlt sich so locker auf der Bühne, dass man anfängt. Das ist auch schon mega gut. Wenn das passiert, holy shit. Ey.
Und teilweise haben die Sätze mehr Lacher bekommen, als die ich vorher aufgeschrieben habe. Weißt du? Also das war so der Moment, wo ich war so, wow, das ist witzig.
Manchmal, wenn ich zu Hause riffle über Jokes, dann versuche ich diesen Zustand zu kreieren. Also ich spiele, als ob ich den Joke spielen würde und versuche diese Lockerness zu kreieren, damit noch mehr Dinge dazukommen. Und so wächst ein Bit
auf. So ist auch tatsächlich mein erstes Bit, was ich bei dir gespielt habe, mehr entstanden, weil ich das tatsächlich 10-mal geprobt habe oder sowas am Tag vorher oder am Tag selber. Und während ich das gespielt habe, ist immer wieder was in den Kopf gekommen. Also das auch laut auszusprechen.
Yeah.
Und bei der Show bei Lachflash, der Typ vor mir ist hart gebombt.
Yeah.
Und der ist auch ganz frisch dabei gewesen.
Yeah.
Und der hat halt teilweise einfach straight up von seinem iPad abgelesen. So. Und
geht nicht mit einem Bildschirm, der größer ist als 4-5 Zoll auf die Bühne. Ja, wirklich, den gefallen, ey.
Wirklich, vor allem auch, also generell mal kurz irgendwie in seine Notizen zu gucken oder sowas, weil man gerade.
Ich hab's auf die Hand geschrieben, ob es man noch sieht. Ich hatte vorhin einen Auftritt um 17 Uhr.
Richtig süß, was in der zu schreiben.
Ich schreib's mir auf die Hand, das ist irgendwie so ein Ritual geworden. Ich dachte mir fast schon ein Tattoo zu machen, wo hier Setlist steht und einfach so ein paar Linien.
Hast du früher die Hausaufgaben auf die Hand geschrieben?
Nee.
Du hast die Hausaufgaben gar nicht aufgeschrieben.
Ich bin mega ordentlich in der Schule gewesen. Ich habe sowas, was so einordnen und so Hausaufgaben war ich echt? Schon ein guter Schüler. Ja.
Okay, nicht schlecht. Hast du noch eine schöne Handschrift?
Mega. Ich schreibe nachher, wirklich. Ich wurde früher gezwungen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesagt habt, karierte Blätter mit einem Buchstaben voll zu schreiben, weil in der Ukraine Leute voll Wert auf Schönschrift legen. Das heißt, ich hatte quasi 4 Seiten mit A's. Und meine Mutter hat quasi die Seite angeguckt, hat sie einen Fall, wenn sie ein hässliches A gesehen hat, hat sie mich noch eine Seite schreiben lassen.
So ein Klavierlehrer-Niveau, Alter.
Heftig streng, was Schönschrift angeht. Ja.
Und jetzt bist du Comedian.
Jetzt bin ich Comedian, ja.
Ja, Mann. Ja, finde ich krass. Nee, genau, und mit dem Typen haben wir noch kurz nach dem Gig geredet und er kam so zu mir und er war so, ja krass, ich bin voll davon beeindruckt, dass ihr den Text auswendig könnt. Und ich war so, also das ist schon... Musst du auf jeden Fall machen. So.
Man muss den Leuten auch dieses Gefühl geben, ey, ich habe gerade alles unter Kontrolle. Ist auch so, du gehst auf die Bühne und wenn die Leute sehen, so, okay, er weiß selber noch nicht, es kann natürlich Teil deines Acts sein, natürlich, wenn du dieser schüchterne, verpeilte Typ sein willst, auf jeden Fall. Aber wenn es gibt den Leuten, Leute wollen das Gefühl haben, okay, der unterhält mich, ich kann ihn, der erste Lacher bei deinem Set ist so wichtig, weil dann entspannen sich die Leute meistens. Verstehst du, was ich meine? Die sind, okay, er hat uns gerade zum Lachen gebracht, wir können uns relaxen und sind dann viel gewollter zu lachen dann, als wenn du den Set startest mit so, oh, was wollte ich eigentlich sagen? Ah ja, stimmt,
ja,
genau.
Ja, ja.
Weil, genau. Ja.
Wirklich, wirklich wichtig. Deswegen, also das war auch für mich. Ich habe irgendwie auch am Anfang auch so 1-2 Bücher gelesen gehabt, so auf meiner Reise, wo ich war so, klingt komisch, aber ich lese jetzt mal ein Buch darüber, wie das eigentlich geht.
Ja.
Weil es gibt halt aus der auch relativ viele Bücher und auch Schulen und all so ein
Stuff. Dort halt Stand-Up-Kultur viel älter in der Form als hier in Deutschland. Also muss man wirklich sagen. Also,
ja, wirklich, wirklich. Ja. Und ich glaube halt, dass es jetzt gerade mit dieser neuen Stand-Up-Bewegung halt schon so ist, dass dieser amerikanische Stil so ein bisschen mehr implementiert wird. Dieses mehr so, ich bin ich selber und ich schreibe Witze über mich oder meine Welt und das, was mich berührt und drücke mich damit so ein bisschen authentisch aus. Also das finde ich mega schön, dass das gerade so weit so hoch kommt und so ehrlich und so sich so nice anfühlt irgendwie.
Also ich glaube schon, dass sich das in diese Richtung switchen wird in den nächsten 5 Jahren. Das quasi, weil ich Felix Lobrecht macht's vor, also ist einfach ist einfach viel nachhaltiger. Weißt du, was ich meine? Also, Punkt.
Ich glaube irgendwann, also wenn du diese harten Kunstfiguren spielst, kannst du auch irgendwann nicht mehr. Also irgendwann,
ich glaube, es kann schon funktionieren. Ich glaube, Olaf Schubert ist jetzt so, er ist nicht er selbst, sondern...
Shoutouts an Atze Schröder, by the way.
Ja, ja, also ich hab nie ein Bild gemacht bei... Ich war einmal auf Sat.1 bei Nighthorse und er hat es moderiert. Und es war irgendwie interessant, ihn zu sehen, weil... Für ihn war das so ein Open Mic. Also so für mich war das so voll die krasse Sache. Ja. Ich war so, oh, okay, Fernsehen. Aber er hat es so runtermoderiert mit so einer, also das merkt man, er ist irgendwie ein Profi. Ja. Aber er war irgendwie auch ein Autopilot. Verstehst du, was ich meine? Er verkauft irgendwie seine Figur. Also so im Sinne von, okay, die wissen, wer das ist. Wir implementieren ihn dort, damit die Leute quasi es immer noch assoziieren mit Comedy, was auch immer. Aber, ja, und weiß nicht, aber wo er... geht ja auch auf Tour, weiß ich, er macht, glaube ich, schon Stand-Up. Aber ich habe ihn nie auf Open Mics gesehen. Mhm. Also, ich frag mich immer so, wie man auf Tour gehen kann, wenn man nie Jokes getestet hat. Das ist für mich so eine komplett absurde Sache. Selbst wenn man Autoren hat, das ist immer noch ein Gamble. Verstehst du, was ich meine? Also, ja. Überleg mal.
Aber ich glaube auch, dass du ab einem gewissen Punkt, wenn du sehr berühmt bist, Lacher bekommen wirst. Auch über für Jokes, die jetzt bei einem Open Mic vielleicht nicht Witze bekommen, aber wenn Leute schon zu deinem Konzert oder zu deinem Auftritt gehen und schon Tickets gekauft haben, nur für dich, dann finden sie das, was du meistens machst,
witzig. Ich glaube schon, du kriegst einen kleinen Bonus am Anfang, aber ich glaube, wenn du am Ende des Tages nicht witzig bist, ist es immer nicht witzig.
Ja.
Also ich glaube, es gibt so eine Dokumentation in der Doku, so ein Zitat in der Doku Comedian von Jerry Seinfeld, like, das sagt irgendwie so, ich versuche zu rezitieren, es ist das Nächste, was an Gerechtigkeit rankommt. Also die Leute entscheiden sich ja nicht, dann dich doch witzig zu finden, dass es nicht witzig ist. Also die geben dir schon die Reaktion. Und ich finde es absurd, ich finde es krass, dass man dann, also allein schon Respekt gegenüber dem Publikum, weil die Leute haben Geld bezahlt. Also ich sollte wenigstens Jokes haben, die ich vorher 10 Mal oder so getestet habe.
Ja.
Und ich nehme auch Jokes erst in mein A-Material auf, wenn die so halbwegs safe sind. Genau, also dann, weil ich kann es mir nicht erlauben, irgendwo einen Gig zu haben, wo die Leute von mir 15 Minuten erwarten, für so viel Geld. Ich kann mir nicht vorstellen, dann Jokes zu testen. Das macht man einfach nicht. Das ist unprofessionell.
Was ich interessant finde, ist, dass ich glaube, das macht Felix Lobrecht, glaube ich, auch, dass der halt in seinem 2-1-Stunden-Material oder wie lange er sein Solo spielt, dass er in diesem Material neue Jokes testet. Ja. Also er hat komplett sichere Witze und dann kommt, ach ja, lass mal über was Aktuelles reden und dann droppt er irgendwie halt sein neues Zeug.
Das ist richtig gut. Viele machen das, weil die nur auf Tour sind. Das heißt, Felix ist ja mega viele Termine, obwohl er auch in Berliner Open Mics spielt. Das heißt, wenn ihr Felix Lobrecht-Fans seid, dann schaut mal bei einigen Open Mics vorbei, also Chips und Kaviar besonders. Da lässt er sich öfters blicken und testet Material. Und was er macht und was viele Leute machen, ist nach der ersten Hälfte zu sagen, hey, ich teste jetzt, weil die sind so oft auf Tour, die können nicht Open Mic spielen, sind quasi darauf angewiesen. Alain Frey zum Beispiel, ich durfte meine Opener für ihn machen und er meinte so, er erarbeitet sich so sein neues Programm und ist eigentlich voll smart, weil du hast ja schon dein Publikum, Wühlmäusen gespielt in Berlin, waren 500 Leute und die haben das neue Material auch mega gefeiert, weil die quasi auch schon ihn mögen. Das heißt, du musst nicht immer bei Null anfangen bei irgendwelchen Randoms, weißt du, was ich meine?
Ja.
Mega, mega krass.
Mega interessant, aber dann auch schon wieder ein bisschen, meiner Meinung nach, ein bisschen verblendet, weil es dann deine Fans sind, die deine Witze hören.
Ja, genau. Das ist dann viel einfacher zu killen.
Und dann bist du damit wahrscheinlich auch, also wenn du damit vor einem regulären Publikum spielst, mit einem gemischten Humorfaktor, vielleicht nochmal ein bisschen schwieriger rauszufinden, war das jetzt wirklich ein A-Joke oder war das eher
B-Joke? Vollkommen richtig.
Deswegen. Ja. Ich würde ganz gerne über lustige Gigs von dir sprechen, weil wir haben ab und zu mal gesprochen und du kommst eigentlich immer mit einer geilen, witzigen Story um die Ecke, dass du mal irgendwie richtig beschissene Auftritte hattest.
Ich glaube, man hat immer, also ich glaube, es ist unvermeidbar, dass man schlechte Auftritte hat. Also der Klassiker nach den Auftritten ist, dass jeder eine gute Show hatte, jeder ist komplett abgerissen, man ist unglaublich geworden.
Hättest du sowas wie einen schlimmsten Auftritt?
Ja, safe. Aber was oft passiert ist, wenn Leute dann verabschieden, man steht an der Tür, gibt so Flyer aus, was auch immer, und die sind zu den anderen gekommen, sehr gut, großartig, sehr viel gelacht, unglaublich gut, sehr, sehr witzig. Und dann kommen sie zu mir und sind so, mutig. Und was machst du sonst so? Also so, und wie, also so, mega unangenehm, aber man muss durch. Es gibt solche und solche Abende. Aber der schlimmste Auftritt, den ich mit Abstand hatte, war meine erste Produktion für, ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, was es ist. Ich glaube, ich habe mal was unterschrieben, dass ich nicht sagen darf, welche Firma das war. Aber ich kann grob das Konzept erklären, dass es nichts Schlimmes. Und zwar ging es um eine Stand-Up-Comedy-Show, die in einem Wrestling-Ring Ring gemacht werden soll und das mit Wrestling gibt zu mischen. Stand-Up-Comedy mit Wrestling. Übrigens, richtig gute Metapher für Deutschland, weil es Comedy kann nie alleine stehen, verstehst du? Es muss immer irgendein Gimmick geben.
Yeah.
Es ist nie so Stand-Up-Comedy. Nee, wir parken den Stand-Up-Comedians auf das Eis und er muss dann auf dem Eis vor dem, verstehst du, was ich meine? Es ist immer irgendwie, Leute brauchen irgendwie mehr gefühlt, aber eigentlich sollte Stand-Up-Comedy alleine dastehen, wenn es gut ist.
Ja.
Und der Pitch war damals, genau, Stand-Up-Comedy mit Wrestling zu mischen. Ich hatte damals
das klingt so bescheuert.
Es ging, hier ist das Problem, weshalb ich zugesagt habe. Auf dem Papier klingt es mega kacke. Aber ich hatte damals Schulden bei der Krankenkasse. Es klingt komisch. Ich musste mich rückwirkend versichern lassen. Die Schweine sagen es einem nicht. Ich hatte, glaube ich, 1200 Schulden.
Oh, mies.
Und der Gig war ein Taui. Und ich war so, safe, I got it. Das Universum sagt mir etwas, ich muss bei dieser Show mitmachen. Sofort unterschrieben. Und in den Meetings war ich schon so, also wissen die Leute, dass eine Show stattfindet? Ja, ja, wir kommunizieren das, bla bla bla. Es ist ein Fester Kreuzberg, die bauen einen richtigen Ring auf, es ist eine mega viele Kameras, für mich eine neue Welt. Ich kriege eine Maske, es gibt einen Typen, der Regie macht, es gibt tausende Kameras.
Und Leute wresteln.
Genau, es war so, dass quasi jeder Comedian kriegt einen Wrestler. Erst wresteln die Comedians und je nachdem, welcher Wrestler gewonnen hat, dann spielt der erste Comedian ein Set, dann kommt der zweite Comedian und dann wird entschieden, welcher Comedian besser war. Dann können die Leute entscheiden und dann gibt es nochmal so eine Abstimmung, dann gibt Wrestling die Wrestler nochmal. Wirklich. Und Festsaal Kreuzberg, mega große Location. Die bauen einen richtigen Ring auf. Es gibt eine heftige Band, nackte Stripper, das war Wahnsinn. Und Passun Ashand, heftiger Comedian, sollte Warm-up machen. Eigentlich absurd, dass Passun für mich Warm-up macht. Passun sollte derjenige sein, der diesen Vertrag hatte, wie dem auch sei. Viel, viel erfahrener Comedian sich. Und er geht auf die Bühne in diesen Ring, Niklas, und die Leute hören ihn nicht mehr zu. Er spielt seine Jokes, die Leute hören ihn nicht mal zu. Die Leute trinken, grüllen, irgendwas. Also die sind quasi nicht bei ihm. Und Passun kam auf mir immer so, yo, das wird richtig tough. Und dann geht es die Show los, die Wrestler wresteln. Aurel Merz war quasi der andere Comedian. Und er geht auf die Bühne, er wird runtergebuht von der Bühne. Also die Leute wollen einfach wresteln. Die Leute wussten nicht, dass eine Comedy-Show stattfindet. Die Leute wollten einfach Wrestling. Und Wrestling, betrunkene Wrestling-Fans sind jetzt nicht so kooperationsfähig. Also, die sind nicht so, also ich wollte Wrestling, aber ein bisschen Comedy kann. Nee, die waren wütend. Die waren legit wütend. Die ganze Produktionsteam war so ein bisschen geschockt. Der Moderator war komplett, also der war machtlos.
Wie viele Leute waren in diesem Raum?
Oh, ich würde sagen, mehr als 200. Es war quasi vor jeder Ringseite waren Leute, die standen, die kamen dich quasi angeschrien. Und er kam von der Bühne runter, war so sichtlich enttäuscht, also was mache ich hier eigentlich? Hab Moderator dem Mikrofon gegeben, ist einfach weggegangen, war so fuck this shit. Und ich musste als nächstes auf die Bühne. Also ich wusste, Alter, wenn ich das nicht mache, habe ich immer noch Schulden bei der AOK. Also das war meine Logik in dem Moment. Ich war so, ey, ich muss jetzt auf die Bühne performen. Ich gehe schon, Niklas, ich hatte sowas noch nie, ich gehe schon mit einem Boon auf die Bühne. Der Moderator so, habt ihr Bock auf den nächsten Comedian? Boon. Und ich so, Alter, das war so ein richtig langer Gang auch bis zum Ring und Alter, also es war absurd. Und ich fange an, meine Jokes zu spielen und du kennst meine Jokes. Die sind nicht edgy oder was auch immer. Und dann, ich war so, hey, wo sind die Studenten? Also ich habe absurd, also ich habe einfach geschrien, wurde plötzlich angefangen auszubuhen. Leute schmeißen so Bier nach mir, so irgendwelche Zentstücke oder so. Ich habe so Zentstücke abbekommen, während ich meinen Joke geredet habe. Und buhen so und schreien und das war das Krasseste. Und schreien dann irgendwann als Kollektiv auf die Fresse. Auf die, also so, das war so krass, meine Jokes zu performen. Und das sieht die ganze Zeit zu hören, so auf die Fresse, wirklich. Und ich habe noch nie, das war wie so ein Kriegs, also ich war, und ich habe mir dann irgendwann nur eine Person raus, die so eine Frau, ich glaube, ich habe ihr Leid getan, sie hat mich so angeguckt und war so irgendwie lieb zu mir und ich war so, ich habe ihr einfach die Jokes erzählt. Ich habe ihr einfach so getan, als ob ich die Jokes erzählen würde.
Ja.
Weil ich war so, okay, ich werde es jetzt einfach runterreden. Also,
wie lange war der Auftritt?
Fünf Minuten.
Fünf Minuten.
Aber ich glaube, okay. Ich bin nur bis drei gekommen. Das war absurd, weil wir mussten ja das noch durchziehen. Das heißt, danach kamen die Wrestler nochmal und dann hat, glaube ich, Aurel noch ein bisschen was machen müssen. Oh. Dann haben wir uns geroastet. Dann gab es ein Roast-Battle und es war auch richtig cringy. Oh. Ich bin runter. In den Backstage war so, was ist hier gerade passiert? Also so, ich konnte es nicht fassen, was gerade passiert ist. Alles wirkt so surreal. Alles wirkt so.
Alter, also es klingt auch, als wäre es so ein Comedy-Bit. So.
Es klingt nicht echt. Der Producer kam zu mir, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. Er war so, yo, ich fand's krass, dass du eigentlich in erster Linie auf die Bühne gegangen bist. Also so, und ich war schon so, ey Mann, ich will das Geld nicht, weil ich habe mich voll geschämt, weil ich dachte so, ich habe einen schlechten Job gemacht.
Ja.
Aber so, doch, ich bestehe darauf, was du dafür. Das war quasi Schmerzensgeld.
Ja.
Und die wollten daraus ein Format machen, die schwerste Comedy-Show Deutschlands oder so. Oder die härteste Comedy-Show, die es gibt.
Die beschissenste Comedy-Show der Welt.
Nee, und wie lange man durchhalten kann, das war deren Prämisse dann. Aber die haben dann daraus nichts mehr geschafft.
Also es ist gar nicht irgendwie auch im Fernsehen gelaufen letzten Endes.
Nee,
also,
nichts. Die haben es nicht mehr zusammengeschnitten. Es war schlimm, weil viele Producer waren da, die haben mich zum ersten Mal gesehen und das war deren erster Eindruck von mir. Aber ich bin nach Hause und musste dann oft einfach anfangen zu lachen. Also, weil ich war so, es war so absurd, ich hatte einfach aus dem Nichts, weil ich immer wieder das durchgelebt habe. Mhm. Und ich kam nach Hause und ich habe mir, wie nennt das? Die Verurteilten, Shawshank Redemption, glaube ich, angeschaut. Einfach nur, um runterzukommen. Ich musste mir diesen Film angucken.
Irgendwas beruhigt jetzt.
Irgendwas beruhigt, ein Knastfilm. Und das war wahrscheinlich der schlimmste Gig, den ich jemals hatte. Und noch schlimmer war, was ist noch schlimmer, das Meeting danach, weil wir haben uns die Aufnahme dann nochmal im Meeting angeguckt und es war so, also ich fand es selber mega witzig, aber nochmal zu sehen, wie
war
man
es
auf
so dem... krass, wie du es in Erinnerung hattest?
Ja, es war noch krasser. Also wir haben uns kaputt gelacht. Also so, die anderen, die im Meeting waren, wir hatten, also so war mir natürlich peinlich, aber irgendwie war das Comedy Gold irgendwo, weil ich habe die Jokes null performt, wie ich sie eigentlich performen würde. Ich habe sie geschrien einfach. Ich habe sie einfach laut geschrien. Und Alter, das war so absurd. So absurd, ey. Alter, und das war wirklich, der krasseste... Wirklich der schlimmste Gig. Ich überlege gerade, ob es noch schlimmere gab. Nee. Also es gab Gigs, wo man keinen guten Auftritt hatte, das gehört dazu. Das ist jetzt nichts irgendwie, was einen so mittlerweile so krass wehtut. Und am Anfang ist es immer krasser, aber es wird immer weniger. Weil Leute fragen sich dann so, ja, was passiert, wenn Leute nicht lachen? Meistens passiert nichts. Also du gehst nach Hause, als ob die Leute sich immer noch reinsteigern zu Hause. Oh, dieser Ivan Thieme, der war gar nicht witzig. Nein, die machen einfach ihr Ding weiter.
Ich hab das ganz ähnlich mit so, wenn ich mir so an peinliche Momente denken muss, die mal in meinem Leben passiert sind. So meistens so nachts um drei, wenn man nicht einschlafen kann. Und es ist so, weißt du, noch da. Damals.
Yeah.
Und
man hat so diese imaginäre Harry Potter Narbe, so
Und es ist einem so unangenehm und man cringet so selber weg, weil man denkt so, oh Mann, wie peinlich, aber es liegt ja niemand anderes nachts um drei wach im Bett und denkt an die Momente, wo ich peinliche Sachen gemacht habe, sondern wo die Person selber die peinlichen Sachen gemacht hat, aber niemand erinnert sich doch an, boah, vor 10 Jahren hat Niklas mal was mega Dummes laut
gesagt.
Außer
es ist wirklich mega, mega dumm, weil ich erinnere mich gerne aus ein paar Momente aus der Grundschule. Also da
wo andere Leute dumm waren.
Ja, wir hatten eine witzige Klasse.
Okay, dann hast du meine Angst jetzt nicht beruhigt.
Nee, gar nicht.
Nie wieder schlafen.
Nee, es gibt schon Leute, die über dich denken.
Also ich habe neulich erst dran gedacht, wie scheiße.
Aber ich verstehe, was du meinst. Die Leute gehen dann nicht so drauf ein und dann am Ende einfach man bedankt sich, Bombenwürde. Was ich nicht mag, ist, die Leute auf der Bühne dann, Leute fühlen sich dann geknickt und dann fangen die an, so das Publikum zu beleidigen. Das einfach macht man nicht.
Das habe ich auch ein paar Mal gesehen. Ja. Ich finde es immer schön, wenn der Comedian selber halt nach einem Witz, der nicht funktioniert, selber lacht und sagt, ja, okay, anscheinend nicht geklappt.
Genau.
Und dann lachen alle. Dann sind alle so, das ist ja auch. Also was viel ist, wenn wir nochmal reden wollen, Witze sind einmal Spannungaufbau und das Auflösen dieser Spannung, finde ich.
Ja.
Also ich will mich jetzt nicht hinstellen und erzählen, was Witze sind, weil ich mache das erst seit sehr kurzem, aber das, was sie für mich sind, oder so wie ich sie bisher verstehe, zumindest ist, glaube ich, einmal Spannung und Spannungsaufbau. Wenn du Spannung aufbauen kannst und dann einen Weg findest, diese aufzulösen, zum Beispiel, wenn du wahnsinnig bombst und dann darüber selber lachst, löst du Spannung auf und dann lachen Leute.
Ja, es wird auf jeden Fall Spannung nicht besser machen, wenn die Leute lachen nicht, du fühlst dich geknickt und denkst so, ja, dann haben die Leute keinen Humor. Oft erlebt, wirklich oft erlebt. Ich glaube, ein klassischer Schutzmechanismus von Leuten, so, ja, das ist da sind die einfach kacke, keine Ahnung. Ist in dem Sinne schwierig, weil es nicht wahr ist, sondern du musst ehrlich mit dir sein und sagen, okay, dein Joke war nicht gut. So, und du machst für die Show auf jeden Fall nicht besser. Also der nächste Comedian muss so um sich noch umso mehr sich aus diesen Graben.
Das ist das Allerschlimmste, wenn man so, weil wenn man Comedians zuschaut und die sind spielerisch und gut drauf und machen das locker und machen das chillig, dann hat man eine gute Zeit. Aber wenn man das Gefühl hat, sollte diese Person gerade ein Mikrofon in der Hand haben? So, das ist das schlimmste Gefühl, wenn man Leute nicht so richtig weiß, ob das so eine gute Idee ist.
Und es kann sich so sehr schnell switchen. Ich hatte im Set auch, Leute können so schnell Vertrauen in dich verlieren oder es kann so schnell was passieren, dass du verhaspelst dich, sagst irgendwie Dinge komisch und dann sind die sofort wieder, oh, Moment mal, du bist ja gar nicht, also die wollen dann wieder so eine Art Bestätigung haben.
Ja.
Ist krass.
Und dann das andere, wo ich sagen würde, was Witze sind auch so Erwartungen aufbauen und die dann aber meistens umgehen.
Genau.
Also irgendwie halt, du sagst einen Satz und du denkst, du kannst ihn richtig zu Ende sprechen.
Ja.
So zum Beispiel jetzt, oder ganz einfacher Beispiel ist, glaube ich, so Sprichworte falsch aussprechen.
Yeah.
Weil jeder kennt Sprichworte, so, wer dann eine Grube gräbt, ist ein Bastard. So, weißt du, das ist schon so. Das ist, glaube ich, dieses Konzept. Hast du selber irgendwie so Witzformeln, wo du selber manchmal guckst oder sagst, das ist für dich ein Witz? Oder?
Meistens sind das Momente, die ich entweder beobachte oder irgendwelche silly Sachen, an die ich denke. Es ist selten, dass ich dann so gleich, meistens ist es schon eine schon irgendwie in sich witzig und dann fällt es viel einfacher drumherum zu joken, aber es ist selten, dass ich dann so ein, oh, das kannst du nicht trinken, das ist einfach mega gekleckert.
Das hat niemand gesehen,
wenn du gesagt hättest. Du hast meistens die Momente in sich witzig und darauf baut man, was machst du denn da? Du bist nicht nur beim Trinken gescheitert, sondern...
Ich habe gerade maximal mit der Wasserflasche
Du hast Internet von dir weggeschalten, ne? Du warst so, Kamera 2, nein.
Ich, ja.
Ja, nee, meistens sind die Momente, es ist schon der Gedanke witzig, aber ich kreiere selten mit Absicht irgendeine Fallhöhe, sondern das passiert dann von natürlich, finde ich. Also man merkt dann so was an, was man sagen sollte, damit die Leute überrascht werden, aber es ist nie dann, ich gehe nie in einen neuen Joke rein, okay, ich muss die Leute überraschen, sondern ich versuche den Kern der Witzigkeit noch witziger zu machen. Also, verstehst du, was ich meine?
Ja,
muss sich fragen, was im Kern witzig ist, warum es witzig ist und dann kann man drumherum bauen.
Ja.
Und daraus entstehen dann diese Punchlines, finde ich. Ja.
Ich finde es krass, wie also bei deinem Material finde ich auch irgendwie, ich finde es super witzig, wie das Material gesponnen ist und wie du halt, also es gibt immer so verschiedene Blickwinkel, die man halt einnehmen kann.
Ja.
Und dann gibt es ja auch irgendwie eine Reihenfolge, in der diese Blickwinkel vielleicht noch ein bisschen mehr Sinn machen, sodass man erst dahin guckt und dann dahin guckt irgendwie.
Ja.
Also das finde ich wichtig und das ist interessant. Und ich, was ich auch am Anfang jetzt gerade beim Schreiben häufig bemerke, ist, wenn ich einfach nur, wenn ich an was denke und dann frage ich mich, ist das Gegenteil davon lustig? Also gestern, also ich hatte jetzt einen sehr dummen Gedanken vor ein, zwei Tagen, den glaube ich, finde ich nicht witzig, aber das war so, da habe ich zumindest diese Formel verfolgt, das war so, wäre ein umgedrehter Supermarkt witzig.
Umgedrehter Supermarkt?
Die einfach nur Essen kaufen von Leuten.
Ey, ich bin so ein Spaß. Weißt du, was ich gedacht habe? So Sachen, die an der oben sind. Also die sind quasi, also ich dachte, du meinst einfach, Leute müssen, Regale sind einfach falsch rum. Du musst, das ist einfach mega unnötig. Okay,
das wäre schon wieder witzig, aber meine Idee
ist viel zu schwierig. Also du musst einfach.
Man merkt direkt, dass du der Comedian bist und ich nicht. Weißt,
nee, also, ich hab, mein Kopf funktioniert manchmal anders.
Ja. Aber genau das hat es ja gerade irgendwie gebraucht, weil ich habe einfach gedacht, macht es irgendwie Sinn, dass Leute da, also das macht ja keinen Sinn, aber wäre das lustig, wenn Leute da hingehen und Essen verkaufen so und die Leute so, Zwiebeln, Reihe 3, so, und du kriegst Geld dafür. Aber
das ist einfach ein Markt, oder? Also, den du beschrieben hast.
Aber auf dem Markt wird ja verkauft.
Ah, du meinst, du verkaufst selber Dinge. Ah. Ja,
es ist nicht witzig. Okay. Aber die Regale an die Decke schrauben, da können wir nochmal drüber reden, ob wir da einen Bit draus machen.
Ein seltsames Kunstprojekt wäre das. Alter, das wäre so schwierig. Alter. Du kommst an nichts ran, du bist einfach...
du kommst halt nur an die teuren Sachen.
Ja, ja.
Weil die sind ja so auf der Höhe. Dann.
Ja, ja.
Naja, auf jeden Fall sehr, sehr gutes Material. Schon
aber das ist, klingt so nach einem Just-for-Love-Sketch. Kennst du die Sketche früher von denen?
Wo ich wusste nicht, dass JFL-Sketches gemacht
haben. Die haben so, das ist halb geskriptet, halb nicht, aber die haben teilweise so live... Sachen gemacht, wie so ein Ball fliegt aufs Wasser und dann ist so ein Typ, der wie Jesus verkleidet ist, kommt aus dem Gebüsch und läuft dann auf dem Wasser und da sind so Glasplatten, aber die sieht man nicht und die Leute sind dann so, oh mein Gott, was macht er da? Und eines der witzigsten, ich habe mega gerne als Kind geschaut und einer der witzigsten Momente war, wo so ein Typ in so ein Dixie-Klo gegangen ist und die haben einfach von der Seite so einen Meetingraum reingeschoben, so auf Rollen, so einfach Wände auf Rollen und haben so eine Menge Asiaten da reingestellt und einfach, als ob die ein Meeting hätten. Der Typ kommt aus dem Klo raus und sieht einfach...
Ah doch, den Sketch
kennst du. Ja, den kennst du, ja. Classic, ne?
Krass, ja. Ja, ja. Sketche finde ich eine schwierige Sache, weil sie häufig irgendwie nicht witzig sind. Also irgendwie ist es dann so, es ist meistens eine Witzidee und die wird dann relativ lang gezogen. Also das ist so auch so diese typische SNL-Formel irgendwie. Dann gibt es irgendwie eine Idee, dann gibt es dazu drei Punchlines. Vielleicht gibt es nochmal einen Twist.
Ja.
Aber wirklich, es gibt auch richtig, richtig gute Sketche. Mhm. So von den neuesten, jüngsten Sketch-Shows, die ich gesehen habe, da mag ich sehr das I Think You Should Leave von jemandem, Tim Robbins.
Das muss ich auch noch schauen, das hast du mir empfohlen.
Das ist wirklich super lustig, weil das auch nochmal anders editiert ist und wahnsinnig interessante Prämissen auch meistens waren. Aber so in Deutschland, die deutschen Sketch-Shows, die damals im Fernsehen liefen, so die Dreisten Drei oder Mensch Markus, ich fand Anke Engelke Sketche manchmal tatsächlich ziemlich witzig.
Ja, die muss ich auch fand ich auch ganz gut.
Und hat Caroline Kebekus nicht auch eine Sketch-Show?
Ja, ja. Pussy Terror heißt
es. Ich glaube, die habe ich auch schon mal ein paar lustige von gesehen tatsächlich. Ja. Also, aber ich finde es einen sehr schmalen Grad, weil manchmal ist es wirklich einfach nur cringy und nicht schafft nicht den Funke überspringen zu lassen. Ja. Vor allem, weil ja auch Sketche sind dann halt auch sowieso nur im Fernsehen irgendwie und du kannst es nicht richtig live erleben, ich weiß nicht.
Ja, ich habe ein bisschen für Sketch-Sachen geschrieben. Mir macht dieses Pitchen Spaß und ich mag die Jokes quasi zu pitchen, aber ich glaube, das steckt noch so viel mehr Realisation dahinter, wie man das, ich glaube, visuell kann man auch noch so viel mehr machen eigentlich. Also das ist immer noch so eine andere Kunst, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem ist es auch, wenn man Stand-Up schreiben kann, habe ich nicht das Gefühl, dass man unbedingt auch Sketche schreiben kann. Das sind schon zwei verschiedene Formen von witzig sein.
Genau. Also ich glaube schon, es hilft, wenn man eins kann, der beiden kann, dann für das andere oder umgekehrt. aber es ist nicht immer ein Muss auf jeden Fall. Ja. Genau.
Okay, mega.
Genau.
Ich würde jetzt vielleicht vorschlagen, dass wir nochmal eine klitzekleine Pause machen und in den Twitch-Chat gucken, ob wir Fragen haben von Leuten. Gerne. Dann machen wir so
Das war so ernst, wir haben voll wenig rumgejoked, fand ich. Wir haben einfach nur über Comedy.
Ich hab schon gelacht.
Ja. Ja, aber wir lachen mehr, wenn die Kamera nicht läuft.
Wir sind witziger, wenn nicht gestreamt wird.
Ja,
aber ich fand schon lustig.
Ja, sehr gut.
Ich fand es sehr, sehr lustig. Und wir können ja auch nochmal irgendwie einen Podcast machen, wo es dann weniger um das Handwerk und die Szene geht und mehr um Witze.
Alltag einfach.
Einfach nur riffen.
Einfach nur riffen.
Einfach nur riffen, der neue Podcast.
Einfach nur riffen bei mir zu Hause, einfach nur riffen.
Du hast übrigens auch einen eigenen Podcast.
Das stimmt.
Wo ihr im Grunde auch einfach nur rifft, oder?
Das ist wirklich einfach nur, wir bringen Dinge mit, die uns passieren oder uns interessieren und labern drauf los und es ist einfach nur pure Silliness, aber ich mag es sehr so quasi mit. Ist mit zwei anderen Comedians.
Ja, wie heißt der Podcast?
Verprügelt mit Punchlines.
Sehr gut.
Auf Spotify oder überall, wo es Podcasts gibt. Ja. Wöchentlich, jeden Samstag kommt eine Folge. Genau,
Der Hustle ist real.
Der Hustle ist real.
Der Hustle ist real. Das respektiere
ich sehr. Ich freue mich auch auf die Pause ein bisschen. Ich musste sicher auf Klo.
Ja.
Dann chill ich. Dann sehen wir uns gleich.
Wir sehen. Ich bin hier, ich gehe nicht weg.
Großartig. Wenn ich einfach wirklich einfach so
gehen. Wir sehen uns gleich. Nee, ich muss los.
Ja, ja.
Du machst die Show selber zu Ende.
Sehr gut, sehr
okay, wir machen eine kurze Pause und sind gleich mit den Fragen wieder da.
Großartig. Bis gleich. We are in. We're back in.
Geil. Okay, herzlich willkommen zurück aus dieser kurzen Pause.
Yes.
Vielen Dank.
Ivan und ich sind wieder am Start.
Exactly.
Und, okay. Herzlich willkommen zurück aus dieser kurzen Pause. Gut, dass ich die Kopfhörer auf hatte, sonst hätten wir jetzt die ganze Zeit uns gedoppelt.
Das ist natürlich richtig kacke.
Wir haben tatsächlich ein paar Fragen bekommen. Ich bin gespannt.
Ich hoffe, die Leute.
Erstmal wurden wir gefragt, was wir von Ricky Gervais halten, weil eine Zuschauerin war da jetzt vor kurzem live und fand es richtig nice. Wie findest du Ricky Gervais?
Ich finde Ricky Gervais, also ich muss dazu sagen, Ricky Gervais hat für mich wahrscheinlich die witzigsten Sachen überhaupt kreiert mit The Office. Aber ich mag Ricky Gervais auch in seinem alten Podcast mit Steve Merchant und Carl Pilkington, das ist super schwer, den Namen auszusprechen. XFM, was dann zu The Ricky Gervais Shows wurde. Hm. Also vermutlich so, wahrscheinlich einer der, für mich so, also kennst du das manchmal, hat man so Safe-Sachen, wenn man nach Hause kommt, man hat eigentlich so viele Serien, man guckt sich nur die gleichen Sachen an.
Ja,
das ist für mich die Ricky Gervais Show.
Ah, krass.
So krass witzig. Und dann ist Carl Pilkington selber dann so mit der Sendung von Ricky Gervais produziert An Idiot Abroad auf Welttournee gegangen. Mhm. Was heißt auf Welttournee? Er ist so gereist und haben ihn so wie so ein Travel-Blog, nur ein witzig. Und deswegen schätze ich Ricky Gervais sehr als Producer. Er hat für mich sehr viele tolle Formate kreiert, die mir sehr viel Freude und Spaß bereitet haben. Und als ich mit Comedy angefangen habe, mochte ich auch quasi sein Stand-up, aber ich habe lange nichts mehr so wirklich viel Stand-up geguckt von ihm.
Seine Grammy oder was ist Emmy, Grammy?
Oh, seine Openings, die sind wirklich legendär. Holy shit. Also er geht in solchen Sachen mega auf und funktioniert in solchen Sachen auch. Manchmal finde ich dann Stand-up vielleicht zu gezwungen, aber an sich finde ich wirklich mega funny.
Ich finde ihn auch super, super lustig. Wo so dieser schwarze Humor wirklich sehr, sehr angenehm, finde ich,
rüberkommt. Genau.
Also nicht so richtig, aber auch manchmal doch ein bisschen. Ich glaube, das, was du mit gezwungen meinst, so nehme ich das bei ihm wahr, dass halt er manchmal immer, also er weiß, dass er irgendwie anecken muss jetzt irgendwie und versucht dann immer das Handy zu bekommen.
Ja, ja. Aber also generell richtig doper Comedian. Ja. Also wenn an die Zuschauerin, die das geschrieben hat, guck dir The Ricky Gervais Show an. Mega witzig. Kann ich echt empfehlen.
Nice. Hast du einen lieblingsamerikanischen Stand-Up-Comedian?
Oder
international?
Gerade ist es Nate Bargatze.
Ja. Hast du mir gezeigt, als wir neulich mal hier waren. Ja,
ich liebe ihn.
Nice, sehr schön.
Ja gut, zack, erste Frage, boom. Liest gar nicht die Namen vor oder so?
Mein Mod hat die rausgeschrieben, die Fragen. Deswegen habe ich die Fragen nicht einmal gestartet. Okay. Aber von meinem Mod selber.
Ja.
Der fragt, er ist witzig auf Twitter, hat er gesagt, und kann er damit jetzt ein Stand-Up-Comedy-Programm schreiben?
Ich glaube, wenn du ein gutes Gespür, weil Twitter sind ja 150 Zeichen oder so, du musst auf sehr kurzem.
Mittlerweile sind es, glaube ich, ein bisschen mehr.
Ja? Du musst auf sehr wenigen Zeichen witzig sein. Ich glaube, man entwickelt ein Gespür für Punchlines, sofort zum Punkt zu kommen, weil oft ist das Schlimmste dabei, oder am Anfang, dass man sehr lang, man braucht lange zum Punkt zu kommen, und dann ist die Punchline, muss eigentlich umso besser sein, desto länger es geht, aber man redet einfach zu viel am Anfang. Und ich glaube, wenn man auf Twitter ganz gutes Feedback auf seine Tweets hat, dann ist es, glaube ich, sehr vorteilhaft. Also es gibt viele Comedians, die sind auf Twitter ganz gut aktiv und sind dann teilweise nutzen die es auch als Joke, quasi Plattformen zu testen teilweise auch, weil es ist ja auch Feedback. Du kriegst
Feedback, tatsächlich,
genau. Und genau, wenn du ist nur gut. Also okay. wenn man gerne gute Tweets hinlegt, dann ist es kein. Also kannst du, also ich bin mir sicher, die Wahrscheinlichkeit ist höher, als wenn du Poetry Slam macht. Also
ach, wirklich?
Witzige Twitterer sind in der Regel besser als Poetry Slammer und Stand-up Comedy.
Krass, ja. Okay. Eine Frage kommt von einem User, der heißt The Vollnoob, und der fragt, wie schwer ist es am Ende, die Show zu beenden, wenn alle richtig hyped sind und eigentlich gar nicht wollen, dass die Show rumgeht? Gibt es solche Momente, wo du irgendwie so, die Leute so richtig traurig sind, dass es vorbei ist?
Ja, es gibt solche Momente, aber das das ist eigentlich gut, weil dann kommen die Leute wieder. Also es ist meistens gar nicht so schwer oder so, außer es ist eine unglaublich heiße Show und jeder hat so viel Spaß beim Spielen. Manchmal verliere ich mich auch in der Moderation und mache zu lange, weil die Leute sind gerade so angenehm, es macht gerade so viel Spaß. Warum sollte ich hier gehen? Aber meistens ist es vielleicht eine Show danach oder ich mag die Leute mit so einem, ich will mehr Gefühl rauszulassen, weil das ist wahrscheinlich das beste Kompliment für eine Show.
Ich hatte einen richtig nicen Abend bei Stereo Comedy, wo das war ein Showcase und Ben Schmid hat geheadlined und er hat mies gemördert auch, und am Ende war er dann so, wie viel Zeit habe ich noch, und es war nicht ganz klar, wie lange er noch hat, und er war so, ja okay, ich kann jetzt entweder so eine Story erzählen oder so eine Story erzählen, was wollt ihr? Und alle waren so, beides. Es waren so wie so kleine Kinder beim Kindergeburtstag und der Clown kommt nochmal für extra eine Ballonrunde vorbei. Und das war so ein nicer Moment, weil wirklich alle waren so, ist doch scheißegal, wie viel Uhr es ist. Erzähl einfach mehr Jokes, Alter. Richtig nicer Moment irgendwie. Ja. Geile Energie auch gewesen.
Ja, das sind so die besten Abende, wo man jeder ist so auf einer Wellenlänge. Dann ist es wirklich schwer. Aber dann, wenn man da ein bisschen länger spielt, ist gar kein Problem. Du willst nicht der Typ sein, der so bombt und überzieht. Also das ist weil manche Leute haben so eine Illusion von wegen, oh, das war eigentlich ein krasser Auftritt, aber war es am Ende gar nicht.
Ja, muss ich mal ein bisschen klarkommen auf meinen.
Genau, also um die Frage nochmal zu beantworten, oft gar nicht so schwer, weil man hat irgendwie seinen Job schon erledigt, die Leute hatten eine gute Show.
Die wissen auch, jetzt kommt der letzte Comedian.
Genau. Aber nur schwierig, wenn die Show unglaublich heiß ist und man selber auf der Bühne sich drin verliert, ja.
Sehr, sehr nice. Du wolltest noch ein paar Comedy-Mythen aufklären.
Also ich mache Stand-Up-Comedy, seitdem ich 19 bin, bin jetzt 24 im Januar geworden. Und oft, wenn ich den Leuten das sage, ist übrigens ein mega Fehler, das zu sagen. Weil die Leute, das Erste, was kommt, du kannst dir sicher denken, erzähl mal was Witziges. Und es ist halt immer eine, egal, also ich bin oft in diese Falle reingetappt. Ich war so, okay, ich habe wirklich mal auf der Arbeit ich habe damals im Kino gearbeitet. Und so ein Chef, ich mache Comedy, und der so, und es war so ein anderer Typ dabei mit dem Chef, und der war so, ja, erzähl mal was Witziges. Und ich habe wirklich einen Joke gespielt und der hat nicht keinen Lacher gebracht, einfach ein unangenehmer Moment. Und das ist eigentlich, worauf es immer hinausläuft.
Warum
und
ist das so?
Ich weiß nicht, kein anderer Job hat das, glaube ich. Kein anderer Job, wenn man das sagt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Die Leute wollen sofort dann, zeig mir, wie witzig du bist. Das wird nie passieren. Also wenn ihr einen Comedian trefft, bitte fragt ihn nicht, hey, erzähl mal einen Joke.
Ich glaube, das Beste, wie du als Comedian auch irgendwie in solchen Situationen zeigen kannst, dass du witzig bist, ist, also mit der Aufforderung geht es meistens nicht.
Ja.
Das Beste ist einfach generell halt witzig im Gespräch zu sein, und also halt diese Schlagfertigkeit ist ja das, was Leute so flasht daran, dass man so schnell an irgendwas Nices denken kann oder sowas.
Aber das zeigt auch, dass Leute immer noch ein altes Bild von Comedy haben. Also dass sie wollen dann sofort diesen Typen, der so einen One-Liner dabei hat. Der dann
Fritzchen geht die Straße.
Genau, die wollen dann sowas. Weil ich meine, das sind auch Jokes, mit denen man so aufwächst, keine Ahnung. Ja. Das ist Comedy-Myth Nummer 1. Mhm. Also das ist auch, was man oft bekommt als Comedian im Alltag. Zweites, irgendwie kann man davon leben? Ich glaube, das bekommt man auch sehr oft. Ich glaube, oft die Unsicherheit von den Leuten, weil die denken so, oh krass, er lebt gerade irgendwie seinen Traum. Mhm. Und also es ist so für die irgendwie so eine krasse Sache.
Deine Eltern bezahlen das alles, oder?
Weil das fernab von Normalität ist. Also ich glaube, Comedy zu machen, also schon absurd.
Da habe ich auch wahnsinnig, ich habe immer wahnsinnigen Respekt vor, wenn Leute so konsequent ihren Träumen krass nachgehen. Deswegen finde ich es auch bei dir so krass, dass du da halt irgendwann für entschieden hast und gesagt hast, so, das ist mein Ding jetzt.
Ja, ist einfach mega nice. Also ja, man kann von leben. Es ist aber am Anfang nicht schwierig. Ich glaube, so die ersten Paid-Gigs kamen erst nach 2 Jahren wirklich rein. Zwei, drei Jahren. Also da muss man halt nebenbei jobben, gucken, wie man über Wasser kommt. Aber wenn man es richtig macht oder sich wenn die Jokes so gut sind, dass die Leute zu den eigenen Shows kommen, dann ist es tatsächlich kein Problem. Also es klingt immer so, also ich glaube, es dauert sehr lange, bis man wirklich krass viel Cash macht, was auch immer. Aber man kann schon okay davon leben, wenn man sich nicht doof anstellt, ja.
Okay, das ist auch nochmal der Mythos, den
Genau, also einfach nur, falls ihr die Neugier zu Hause habt, also was macht der Typ eigentlich? Also ich moderiere jeden Montag die Show und versuche so viel zu spielen, wie es geht. Mhm. Und meistens funktioniert es so, dass wenn Leute einen sehen, dass sie einen buchen. Ja. Also so funktioniert das.
Krass, du hast mir eben erzählt, wir nehmen den Podcast hier Sonntagabend, haben wir um 8 Uhr angefangen, du bist hier hingekommen und du hast vor dem Podcast schon eine Show
gespielt. Ich habe jetzt hier noch eine Show gespielt, genau. Ja.
Wahnsinn.
Es ist halt irgendwie der Arbeitsalltag, also es klingt so komisch, aber das ist dann der Alltag. Man arbeitet dann abends, also
und halt in irgendwelchen Bars und Clubs und
genau,
es eben gerade abgeht. Hast du eine Lieblingslocation hier in Berlin?
Jetzt müsste ich ja quasi fairer sein, meine Show sagen, aber ich finde,
meine Lieblingsshow ist die Mad Monkey Room Show am Montagabend um 20 Uhr Prenzlauer Berg.
Ne, Mad Monkey Room ist so ein kleiner Comedy Club geworden, ja. Mhm. Ich überlege gerade meine Lieblingslocation hier in Berlin, wo ich mich am wohlsten fühle. Es wird wahrscheinlich Chips und Kaviar sein. Mhm. Eine Show am Sonntag, die Show, die ich davor gespielt habe. Mhm. Mega angenehme Crowd, richtig schöne Bühne, angenehmer Backstage, weil meistens ist es einfach, du hast kein Backstage, aber da kannst du dich so zurückziehen, kannst dich vorbereiten. Ja, das ist gerade.
Flight Mode Comedy soll auch relativ krass sein.
Nee, das habe ich gehört, sind richtig schlechte Moderatoren. Also sind einfach hacky. Nein. Flight Mode ist nice. Wann ist denn unsere nächste Show? Ich glaube am 17.
Am 17. März, glaube ich, ist unsere nächste Comedy-Show.
Von mir und Niklas moderiert. Erste Show war mega nice. Bühne, also auch richtig gut. Also, aber ich glaube, wir haben noch nicht das ganze Potenzial aus dem Raum.
Es könnten generell noch 10 mehr Leute sein.
Oh, mit 10 mehr wäre das richtig sweet.
Die Show war super, aber es waren 10 Leute zu wenig.
Ja.
Also wenn ihr irgendwie in Berlin seid und Bock habt, kommt, guckt mal auf Facebook nach Flight Mode Comedy, das hätte ich mal unter dem Stream verlinken können.
Stimmt, ja.
Da findet ihr, das ist unsere Comedy, unsere eigene Show, die findet einmal im Monat in Kreuzberg statt.
Genau.
For free.
Genau. Da gibt es wirklich keine Ausrede mehr. Also free, Kreuzberg, wir können danach, keine Ahnung, zu Mustafas Gemüse-Kebab gehen.
Bisschen schnell ein Stück zusammenspielen oder sowas. Bisschen ballern.
Ist übrigens ein guter Hinweis. Ja, komm zur Show. Würde mich sehr freuen. Wir hatten auch mega viel Spaß. Also ich finde zu zweit immer angenehm zu moderieren, finde ich. Weil man ist nicht so sehr alleine auf sich alleine gestellt. Man kann sich den Ball hin und her werfen und ich war mega stolz auf dieses Dating-Ding. In dem
Moment. Du hast nice was improvisiert auf der Bühne. Das war ziemlich krass.
Ich wusste selber nicht, was in dem Moment passiert. Ich war so, okay, ich gucke einfach mal.
Es geht die Achterbahn runter und es muss einfach.
Hast du es aufgenommen? Nee, ich glaube, das haben wir nicht aufgenommen, oder?
Die Anmod haben wir aufgenommen. War das eine Zwischenmod oder wann war das? War das in der zweiten Hälfte?
Anfang zweiter Hälfte
habe ich, glaube ich. Ich habe es auf Audio. Crap.
Ey, nicht so schlimm.
Okay. Genau. Und falls ihr Ivan Thieme auf Social Media folgen wollt, könnt ihr das auch tun, wenn ihr auf Twitch gerade zuguckt. Unter dem Stream sind so 3 Panels, da klickt ihr drauf. Instagram, Twitter, Facebook, alles am Start. Da könnt ihr auch dem Podcast gerne folgen, um keine Folgen mehr zu verpassen. Und den gibt's dann nachträglich auch auf YouTube.
Ja.
Überall, wo es Podcasts gibt. Spotify, großartig. Apple, Deezer, iTunes. Ivan ist wahnsinnig fasziniert von diesen Fakten.
Ja, wirklich. Also es ist gut, viele Plattformen zu haben.
Das hat meine Mutter mir auch immer gesagt. Also gut, Social Media angefangen.
Ist ja so krass. Hat deine Mutter dir, also haben deine Eltern schon mal, wissen die, dass du Stand-up machst?
Die wissen, dass ich Stand-up mache. Ich habe den sogar mal, als ich jetzt vor kurzem habe ich die besucht und die klingt so, als wären die irgendwo. Yeah. Die leben halt in Spanien.
Yeah.
Und dann bin ich halt.
Nee, okay, das ist wirklich. Das ist wirklich
klingt, als wären die im Heim oder sowas. Also war ich so, hey, ne?
Ach so.
Auf jeden Fall war ich bei ihnen und habe denen dann tatsächlich eine Audioaufnahme von der Mad Monkey Show im Januar, die ich gespielt habe, gezeigt. Weil ich war so, ich bin Tag vorher, habe ich das gespielt und ich
was
war so.
Was war deren Reaktion?
Die haben ab und zu sogar mal geschmunzelt.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Ach, krass, Alter. Ich habe meiner Mutter die ersten 2 Jahre nicht gesagt, dass ich nicht gesagt, dass ich Comedy mache, nicht. Also ich habe ihr schon gesagt, ich mache Comedy. Sie war so mega, nee, das machst du nicht. Also so, aber ich hatte trotzdem Bad Boy hier. und irgendwann nicht. Ich hatte bei der Talentschmiede im Quatsch Comedy Club mitgemacht. So ein Talentwettbewerb, jeden Monat im Quatsch Comedy Club. Und die nehmen es auf, pressen es auf CD und schicken dir das nach Hause. Und es war ein mega Auftritt und ich war so, okay, das wirkt so offiziell, Quatsch Comedy Club, das ist nicht irgendeine Bar. Und ich habe es wirklich so meine Mutter in die Couch geholt auf die Couch geholt und hab so, ich rede über meine Mom in dem Bits, weil sie halt so streng ist. Und ich war so voll angespannt. Ich war so, was, nach 2 Jahren schaut sie das erste Mal Stand-up und es waren 5 Minuten. Und ihre Reaktion war so, nur 5 Minuten? Also sie war so, was? Sie war, ich war so, ja, Mama, es ist schwierig, Material zu entwickeln. Also, ich habe lange, also sie war so voll enttäuscht, dass es nur 5 Minuten sind.
Ja, ja, ja.
Aber ich war mega happy in dem Moment. Und ich habe gesehen, wie happy sie war, zu sehen, wie viel Spaß ich auf der Bühne habe. Hm. Und dann war auch quasi klar, okay, da hat er irgendwas gefunden, wo was auch ein bisschen mehr Hand und, also vorher war es nur mal so, ich gehe in Bars und tritt auf, aber es ist ja viel mehr als das. Man kann auch tolle Auftritte haben. Also ich hatte letztes Jahr zum ersten Mal 60 Minuten im Quatsch Comedy Club gespielt. Das war für mich eine große Sache, vor allem, weil man die Jahre davor Dave Chappelle dort gesehen hat und auch, ja, eigentlich nur Dave Chappelle.
Andere haben
aber viele cool. Man sieht ja diese viele Jerry Seinfelder gespielt, Trevor Noah, all solche Leute. Auch viele coole deutsche Comedians natürlich. Und das war für mich auf jeden Fall eine große Sache, ja. Aber da ist meine Mama irgendwie auch nicht zum Auftritt gekommen. Aber ich hab's, das ist so, ja, mach dein Ding, alles chillig, genau. Ich glaube, das ist so gerade. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es so, dass viele Eltern dann so komplett sagen, ja, bist du bescheuert? Weil, guck mal, ich bin die erste Generation, die aus der Ukraine hergekommen ist, um aus mir was zu machen. Überleg mal. Und ich mach Comedy. Also, das ist schon echt krass. Also,
wir haben damals für dich gekämpft.
Ja, ja. Meine Mutter war so, deshalb sind wir nach Deutschland gekommen. Also, wirklich, das ist der. Ja, und dann, ja, das war schon krass,
Es ist krass, so diese, also ich habe wahnsinniges Glück irgendwie, dass meine Eltern so dieser Selbstverwirklichung nicht wirklich im Weg stehen, so. Also, ich glaube, als ich das erste Mal so mein ernsthaftes Studium hingeschmissen habe, um YouTube zu verfolgen, waren die so, um was zu machen?
Yeah. Die mussten nicht, also heute wandelt sich alles so schnell, also so besonders Unterhaltung, also so was damals Fernsehen war, ist jetzt YouTube sozusagen, also es wandelt sich so schnell und ich glaube, man versteht es einfach oft nicht, was, zum Beispiel, ich trete ja nicht nur auch als Comedian, sondern ich kann für Shows schreiben, ich kann Konzepte pitchen, ich kann selber Dinge produzieren, das ist so viel mehr als das, ich habe einen Podcast, also ich kann theoretisch auch Dinge kommentieren und so, Stand-up öffnet einen viele Türen, also es ist nicht nur quasi nur plumpes Auftreten, weiß ich, was heißt plump, also ist auch schon krass.
Ja.
Aber man hat schon Möglichkeiten, daraus dann andere Gigs zu bekommen und dann zu ziehen. Genau, du moderierst ja irgendwie jetzt auch immer noch hin und wieder ein paar Sachen. Weißt du, was ich meine? Also es ist schon Skill, den man aufgebaut hat und den nutzen kann, ja.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist halt, also es gibt halt viele Dinge, also wenn du vor allem Interesse an Kunst zu machen hast und dadurch zu verwirklichen, sind mehr oder weniger, dann muss man auch erstmal eine Weile lang einen Weg gehen, der sich nicht finanziell lohnt.
Ja,
und das ist halt so der Erzfeind von Eltern. So, das ist so.
Nee, Erzfeind der Gesellschaft generell. Weil jeder fühlt dann so, oh, also jeder ist dann so, jeder, man wird getriezt, dann in diese Normalschiene zu gehen. Okay, Ausbildung, Studium, Beruf, was auch immer. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich saß in der Vorlesung und habe über den Auftritt abends nachgedacht, habe so Jokes vorbereitet für den in der American.
Eminem hinten im Bus.
Ja. Aber es ist. Spam's das ready. Speaks, Mom's Spaghetti. Ey, Mann. Ja, und ich wusste, der Fokus ist woanders offensichtlich. Und ich bin ein Mensch, wenn der Fokus nicht auf der Sache ist, die ich mache, dann fällt es mir unglaublich schwer, die Sache zu machen.
Ja.
Also, ich saß an dieser American Literature History Vorlesung, was an sich kein schlechtes, uninteressantes Thema ist. Aber ich war einfach nicht da. Und ich
Spam's das ready.
Kam gar nicht, mich nicht konzentriert. Ja, genau. Also es war halt, ist nicht wert.
Krass.
Und ich dachte mir so, okay, ich will nicht später mir irgendwie, es klingt so kitschig, aber denken so, was wäre, wenn ich wirklich das so meine Energie und Zeit reingesteckt
hätte. Das ist halt irgendwie so, das ist halt auch so eine krasse Generation aktuell, wo viele Leute, glaube ich, so diesen Weg gehen. Oder ich bekomme es halt zumindest, es ist eine Anekdote, so das ist bei mir im Freundeskreis so, das ist auch ein krass luxuriöses Ding und ein krass privilegiertes Ding, solchen Dingen nachgehen zu können und zu sagen, so ich try das jetzt einfach und versuche da irgendwie das irgendwie hinzubekommen.
Ja.
Aber ich habe mich eigentlich auch schon immer irgendwie selbst finanziert. Also ich habe immer gearbeitet und immer gesagt, so, das ist hier mein Geld und das gebe ich für Miete aus und dann
genau. Also so,
für meine YouTube-Kamera.
Das finde ich, so war es. Aber schau mal, also Comedy ist ja auch in dem Sinne, wir haben gerade Hunter davon erzählt, wie deine Mitbewohnerin, wie teuer Filme machen eigentlich ist. Und es mir jedes Mal, denke ich mir so, okay, krass, Comedy, du brauchst eigentlich nur Block und Stift, musst dich irgendwo im Café setzen, Jokes aufschreiben. Und das ist ja nix an Produktionskosten. Also wirklich nix. Also du hast schon Mics. Es gibt eine sehr klare Struktur. Du spielst auf Mics, du wirst witzig, du wirst gebucht und dann fangen Dinge an zu rollen. Also es gibt ja einen klaren, also wie, verstehst du, was ich meine?
Ja.
Also und natürlich ist das Networking auch immer noch eine Sache, ich glaube, wie in jedem irgendwie Business, also Entertainment-Business, aber das sind ja Faktoren, die man nicht so sehr beeinflussen, aber du kannst immer noch Jokes beeinflussen, das ist, worauf es am Ende des Abends immer ankommt. Aber das ist so dankbar in dem Sinne, weil du hast einen klaren Ort, wo du hingehst, du performst dort, du gehst nach Hause, hörst dir an, Filme machen ist so viel, du hast, also Patton Oswalt hat es mal gesagt, also selbst für den schlechtesten Film, also dahinter passiert so viel, dass du es irgendwie auch trotzdem...
So viele Leute, also ich finde, Filme machen ist so eine der komplexesten Kunstaufgaben, die es wahrscheinlich gibt. Wahrscheinlich das Einzige, was noch komplexer ist, sind Videospiele.
Würde ich
behaupten.
Ja.
Aber Filme sind, glaube ich, auch vielleicht nochmal ein bisschen emotionaler, weil du so viele Charaktere am Set hast, so viel Arbeit, so viele Sachen irgendwie. Ich habe mir heute schon wieder irgendwelche Herr der Ringe Interviews auf
Behind the Scenes
angezogen, wie sie halt irgendwie diese scheiß Drehorte gekommen sind und sowas. Und du bist so, jeden Tag fliegen die dahin irgendwie und versuchen das zu bekommen. Und Comedy ist halt einfach, ich schreibe das jetzt auf und dann stelle ich mich hier auf die Bühne und sag das.
Ja, und wir haben sogar privilegiert in dem Sinne eine Stadt mit so vielen Auftrittsmöglichkeiten. Alter, es hätte schon gereicht, dass ich irgendwo nach Bochum gezogen wäre, als ich dort schon gekommen wäre. Wäre Comedy wahrscheinlich nicht passiert in dem Sinne. Also, in
Bochum wird auch generell nicht gelacht.
Generell, ja, wirklich. Was soll mir jetzt, falls ihr jetzt in Bochum seid?
Du bist also immer so nett, weißt du, das finde ich halt auch so geil. Du bist ja wirklich so, deine Witze sind auch sehr nett und sehr lieb. Ich glaube, dir fällt das auch einfach schwer.
Ich war nie dieser edgy Typ. Also, wobei, vielleicht, ich war nie dieser politische Typ, ich war nie dieser edgy Typ. Ich mochte einfach nur silly Jokes zu erzählen. Ich mochte absurde Lacher, keine Ahnung. So irgendwie sich in dumme Gedankenstränge reinzusteigern, vielleicht irgendwie Wege zu finden. Vielleicht kommt das ja noch, wer weiß. Ja. Also, im besten Fall lebt man sein Leben und gibt das Gelebte witzig wieder. Und man entwickelt sich auch als Mensch. Weil, was in Deutschland oft passiert, die Leute kommen an ein Level und haben dann die Figuren, stagnieren diese Figuren dann. Der Rest 20, 30 Jahre. Weil du hast plötzlich ein Management hinter dir, das ist was Dickes verkauft, das zieht Leute, das machst du jetzt bitte. Aber ich finde das eigentlich uninteressant. Eigentlich Louis zum Beispiel, Louis C.K., der hat ja erst dann Kinder bekommen, erst dann kam quasi der Durchbruch, weil dann neue Ideen kamen, was auch immer. Ja. Er macht ja schon ewig Comedy.
So lustig, wie er über seine Kinder redet, ist echt krass.
Ja.
Ich hätte noch eine Joke-Idee, die wollte ich dir noch pitchen.
Ja,
ich wollte ganz gerne ein bisschen was zurückgeben für den Planeten und für die Menschen. Und ich wollte eine NGO gründen, um einfach so ein bisschen in ärmeren Regionen zu versuchen, Reichtum zu verbreiten. Und die NGO heißt Lottoscheine für Afrika.
Lottoscheine für Afrika? Warte mal, aber sind das legit, können die Leute legit gewinnen? Oder?
Ja, das ist echtes Lotto.
Echtes Lotto.
Aber ich krieg halt einen Cut, wenn sie gewinnen.
Du beutest sie trotzdem aus. Also egal, wie gut es man versucht, also am Ende des Tages gewinnt der weiße Mann. Nee,
ich dachte, sie kommen dann halt so zu mir zum Bus und sind so, wir hätten gerne Brot. Ich bin so, nee. Super Sex.
Super. Boah, das wäre krass, ey. Das wäre wirklich krass. Ich überlege gerade, wie man, ich stelle mir so vor, wie du einfach so durch die Gegend läufst und diese Lottoscheine rauswirfst. Ja, heftig.
Würde wahrscheinlich, also einer würde, wenn einer gewinnt, gewinnt einer.
Ja, Mann. Nee, also guck mal, das ist, jetzt wirkt es so, als ob ich dich so im Kalten stehen lassen würde mit dem Joke. Aber meistens muss man länger drüber nachdenken. Manchmal kommt so eine
Fassung. Der ist halt, glaube ich, noch nicht so ganz da, wo er hin soll. Aber ich fand nur das Konzept so witzig, weil es halt so...
Ja, das ist so um die Ecke gedacht, so ein bisschen.
Das ist halt so bescheuert. Also es hilft den Leuten null. So, es ist so,
Vincent Pfefflin hat diesen großartigen Joke, wo er sagt so, Brot für Afrika, aber... Vielleicht haben die gar keinen Bock auf Brot dort. Also, du hast die ganzen Brötchen da. Und dann bin ich so, wer ist denn
schönes deutsches, schwarzes
Brot. Wir wollen Reis oder so. Also, weißt du, was ich meine?
Ja.
Vor allem, aber das ist auch wieder, das ist so eine, auch zum Beispiel eine, für mich eine schwierige Sache für den Anfang. Afrika, Armut, das sind sofort so Dinge, die in den Leuten was triggern und die tun sie. Also,
die halt, also edgy Jokes sind halt super schwierig, finde ich.
Ja. Es ist nicht so, dass ich, aber ich habe einfach nur wirklich das Glück, dass ich nicht dahin neige, weil ich glaube, es ist schwieriger, edgy Comedian zu sein. Also es ist wirklich. Deswegen feiere ich Nikolai so sehr. Also nicht, dass ich die Dinge nicht feiere, ich neige einfach selber nicht dazu. Ja, also wir beide feiern den Nikolai bis zum Tod.
Und das ist, glaube ich, auch was ich häufig, also ich habe selber auch mit edgy Jokes bin ich eingestiegen bei meinen ersten Sets und das, also eigentlich habe ich jetzt in den letzten, so mit den 7 Minuten, mit denen ich gerade zufrieden bin, da sind eigentlich keine edgy Jokes so wirklich drin.
Ja.
Weil ich auch gemerkt habe, ich glaube, ich bin nicht der Typ, der so rüberkommt, als wäre ich jetzt hier voll der Assi oder sowas, weißt du? Ich habe auch bei Battle Rap versucht mitzumachen, verstehst du? Also ich bin auch nicht der Typ
eigentlich. Die ganzen Facetten von dir kenne ich noch gar nicht. Ich muss noch ein paar Mal Niklas Kohlhaus bei YouTube eingeben und gucken, was
auf
da
ist. Auf gar keinen Fall.
Ja.
Auf jeden Fall Worauf wollte ich hinaus? Jetzt habe ich komplett den Faden verloren.
Edgy sein.
Genau, dass man das so bei jungen Comedians, ich glaube, mein Einstiegsjoke, weil ich wollte auch irgendwie, ich wollte einen One-Liner haben, der lustig ist.
Ist ein guter One-Liner. Ich glaube, ich weiß,
was du meinst. Der One-Liner, den ich geschrieben hatte, der war, ist ja schon mal aufgefallen, dass alle Drogendealer Rapper sind und alle BWL-Studenten Hurensöhne.
Ja, ja. Das ist ein guter Einstieg, weil der Lacher kommt sofort sehr schnell. Leute haben sich meistens so relaxed. Also.
Aber ich hatte da, glaube ich, auch noch nicht, also ich weiß nicht, ich habe den bisher noch nicht zum Einstieg wiedergebracht.
Ich finde, vielleicht kann man am Anfang, du sagst, du fängst ja sofort, dann ist es schon mal aufgefallen. Das wirkt für mich wie so ein geskripteter Anfang. Also so, was es ja auch irgendwo ist, aber vielleicht, was ich immer so Leuten so Tipp geben kann, ist dann sich so kurz zu etablieren, so hey, alles gut bei euch, hi, ich bin Niklas, bla bla bla. Ja. Machst du ja auch, aber dann sofort.
Alle BWL-Studenten sind Hurensöhne und
weiter. Nee, aber ich habe auch das Gefühl, man springt dann zu schnell ins Bit rein und dann merken die Leute, es ist gerade ein Bit.
Ja, also
ich soll hier offensichtlich lachen.
Ja, genau. Ja. Nee, ich habe auch, glaube ich, mittlerweile einen natürlicheren Anfang gefunden. Ja. Aber dann habe ich auch, also
soll ich mal, stell mir so vor, wie es vor der so noch ein absurderer Anfang ist.
Bist du im Konfetti?
Ja, ja.
Und dann, edgy sein ist, glaube ich, man sieht es dann so bei so Comedians wie Louis C.K. und versteht die Magie dahinter gar nicht. Mhm. So was es für minimale Nuancen hat, dass es witzig ist. Mhm. Und dass du dir nicht denkst, was für ein Arschloch, sondern dass du dir denkst, so was für ein witziges Arschloch. Mhm. So, also das ist so eine kleine Nuance und die kann auch jederzeit schief gehen. Also das gleiche wie bei Nikolai, der halt edgy Jokes macht und dann an einem Abend alles abreißt und an einem Abend an einer Sekunde falsch guckt und das ganze Publikum hasst ihn. So krass.
Das ist eine heftige Wissenschaft auf jeden Fall. Man kann sich mega reinfuchsen, man kann alle Faktoren versuchen zu berechnen, aber es manchmal ist es so, manchmal nicht. Es ist krass, ja.
Es ist krass. Okay, wir haben eine ganze Menge gequatscht. Wir wollten eigentlich gar nicht so lange machen, aber jetzt sind wir am Ende der Sendung.
Yes.
Ivan, möchtest du noch was loswerden?
Frag dich Comedians, ob sie einen Joke für euch parat haben. Das wäre meine Message für euch.
Bitte.
Nein, ich hatte eine großartige Zeit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr ins Leben eines Stand-Up-Comedians hereinschauen können. Ich hoffe, es war angenehm für euch und ihr hattet Spaß.
Genau. Kommt noch eine Frage, die ich auch interessant finde. Also jemand hat mich gefragt, ob ich eine Liste mit Comedians und Spielorten in Berlin erschaffen kann. Also mache ich natürlich nicht, aber wo können Leute denn gucken, was es gibt?
Auf comedian.de, das ist eine Seite von Jonas, mit dem ich einen Podcast mache, kreiert, wo man die Open Mics sieht, die sind quasi. Also comedion.de ist die Seite. Dann sieht man, kann man auf Open Mics gehen, dann sieht man eigentlich für den Tag quasi Open Mics, die passieren. Ja.
Und jemand anderes fragt, ob er in Reinickendorf und Tegel einen Comedy-Club findet. Weißt du, ob es da was gibt in der Nähe irgendwo?
Ah, krass, ich komme aus der Gegend, also Reinickendorf, also so Wedding-Reinickendorf, so Franz-Neumann-Platz, vielleicht sagt das ja jemand. Nee, ich glaube, da passiert
da nichts. Da ist nicht, das Witz, weil, da ist der Flughafen.
Wirklich, aber stimmt, aus irgendeinem Grund da noch nichts, aber es ist schon traurig dort. Es klingt komisch, aber weiß ich nicht, Reinickendorf war für mich nie ein spaßiger Bezirk oder Tegel. Aber wenn du Bock hast, Moabit, genau, jeden Dienstag, Moabit Comedy. Und aber im Wedding, vielleicht auch interessant für dich, Mastul, jeden Donnerstag, das ist eines der ältesten Open Mics, auch sehr, sehr zu empfehlen, genau. Ich denke, was da noch? Ja, genau. Also Moabit Comedy oder Mastul in Wedding, das sind die Anlauforte für dich, wenn du in Reinickendorf bzw. Tegel wohnst.
Okay, und noch eine letzte Frage, die geht eher um die Angst, ums Scheitern. Und zwar hast du, also wie groß ist die Angst, dass irgendwann der Erfolg mal ausbleibt und du auf der Strecke bleibst mit dem, was du tust?
Krass, Mann, das ist eine große Frage. Also ich glaube, wenn man sich die ganze Zeit über solche Sachen Sorgen macht, dann ist man zu verkrampft. Also ich glaube, man muss einfach wissen, was man irgendwie vom Leben möchte. Also und anhand dessen muss man entscheiden, ob es einem wert ist. Also wenn, man muss für sich selber, Dave Chappelle hat so einen tollen Zitat, wo man mit seinem Vater redet, aber so, okay, mach am Anfang einen Preis aus und wenn dieser Preis überstiegen ist oder so, dann weißt du, okay, du bist da nicht richtig sozusagen. Und genau, und man muss für sich selber irgendwie entscheiden, ob es einem wert ist, quasi die Zeit und die Mühe darin zu investieren. Und wenn ich jetzt rückblickend betrachte, wenn ich jetzt 30 bin, und jetzt nicht den Massenerfolg habe. Also ich will gar keinen übrigens heftigen massigen Erfolg. Also nehmen wir an, hätte ich meine Audience, die so Bock auf meine Jokes haben und ich spiele so 100er Räume, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Mhm. Also das wäre schon mega happy. Also das wäre crazy für mich. Also ja. Dann hat man auch ein gutes Leben. Also das klingt, muss man nicht hungern oder was auch immer. Und das ist quasi mein Ziel irgendwie. Natürlich ist jeder größere Auftritt schön. Ich glaube, sowas passiert hin und wieder mal. Ich hatte neulich mal vor 700 Leuten gespielt. Das war crazy. Mhm. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich dann so mir irgendwann so Häuser oder was auch immer kaufe oder so. Also ich glaube, genau. Und ich gehe so an Comedy ran und dann wirkt auch alles viel realer zu erreichen als dann diese, was auch immer, Star-Schiene, die man so generell vielleicht sieht oder so. Ja. Also genau, man muss am Anfang, man muss sich klar werden, was der Preis ist und wie man quasi damit umgehen möchte. Also schwer ins Worte zu packen, muss ich ehrlich zugeben, aber es ist auf jeden Fall, also man sollte sich nicht darauf verkrampfen. Ich glaube, man sollte immer noch nicht vergessen, warum man Comedy in erster Linie angefangen hat. Und das war einfach die Liebe zu Jokes, die Liebe zu den Lachern. Und wenn man sich darauf fokussiert, dann ist auch eigentlich, also ist auch eigentlich alles gut. Also dann ist man auf der sicheren Seite. Ich glaube, es macht gar keinen Sinn, mit Comedy anzufangen und sich dann sofort mit. Ich bin übrigens immer noch am Anfang. Also selbst, obwohl nach 4 Jahren ist man immer noch am Anfang. Ja. Man sagt so, nach 10 Jahren ist man eigentlich erst ein guter Stand-up-Comedian.
Das finde ich auch eigentlich. Genau. Ich finde es generell wichtig, weil ich hatte mit YouTube sehr schnell sehr viel Erfolg. Mhm. Und das war aber gar nicht nachhaltig.
Ja.
Weil ich eigentlich auch nicht wusste auf lange Sicht,
ja,
dass ich das so in der Form immer weiterführen möchte. Ja. Und wer ich eigentlich bin, ist auch eine mega wichtige Frage, die sich jeder Mensch, glaube ich, bevor man sich generell an die Öffentlichkeit mit irgendwas begibt, oder generell, nicht mal wenn du dich an die Öffentlichkeit gibst, wer bist du, ist so eine unglaublich umfangreiche und schwierige Frage.
Ja.
Und dafür finde ich auch Stand-Up-Comedy für mich persönlich richtig toll, weil ich dadurch richtig hart hinterfrage, wer bin ich eigentlich?
Man sehr viel Selbstreflexion auf jeden Fall, genau. Also es ist aber ein valider Punkt, es ist eine valide Frage, weil viele Comedians werden verbittert, also man merkt richtig, wie dann die spielen dann so, all die jungen Comedians haben Erfolg, so, die haben gar keinen Bock auf mich oder was auch immer. Und dann merke ich mir so, irgendwie der Kopf ist in dem Moment korrupt geworden, sollte gar nicht in erster Linie so sein. Du solltest immer noch froh sein, das Privileg zu haben, in Europa oder irgendwo Comedy zu machen. Weil es ist auch ein heftiges Privileg. Also überhaupt, dass mein Alltag, dass ich jeden Tag fast ausschlafen kann, ist ein heftiges Privileg. Also so ist absurd eigentlich. Das sollte man viel mehr schätzen. Also überleg mal, also so, ich bin heute um 10 aufgewacht. Hab gefrühstückt, hatte eine entspannte Zeit, hab über Jokes nachgedacht.
Ivan, heute ist Sonntag. Jeder wacht um 10 auch am Sonntag.
Ja, okay, es wäre auch gestern um 10. Niemand, es wäre Montag gewesen. Mach so meinen Alltag, denkst du über Jokes nach, bereite mich so, mach vielleicht Sport, was auch immer, bereite mich auf den Abend vor, spiel den Auftritt, geh was Geiles essen, geh nach Hause, guck irgendwie coole Sachen oder so. Das ist ein heftiges Privileg. Also manchmal denke ich mir so, Alter, was, ich habe hier mega Mahlzeiten und so, ich lache jeden Abend mit coolen Leuten, die witzig sind, also wenn es so bleiben würde, wie es jetzt ist, wäre ich auch in 10 Jahren sehr happy. Ja.
Und was ich auch krass finde bei dem Comedy-Ding ist, egal was egal wie der Abend ist und eigentlich auch egal wie mein Auftritt ist, ich lache trotzdem 2 Stunden lang, weil die anderen Comedians, also
ich lache mich tot. Überleg mal, was man eine gute Zeit als Comedian hatte in seinen 20ern, wenn man quasi die Shows genossen hat. Also das ist ja krass. Also ja, plus man tourt, man kommt ein bisschen um die Welt, also ja, das ist schon eine nice Sache. Also ich glaube, man sollte sich nicht zu sehr verkrampfen, wenn man zu sehr auf Erfolg ist oder sich. Ich glaube, es ist nur menschlich, daran zu denken, weil ich glaube, wir alle denken so in die Zukunft, was wird sein. Mhm. Aber ich steigere mich sehr gerne in Dinge rein, die ein kompletter Humbug sind. Und dann merke ich quasi, wie es sich mal gar keinen Sinn macht, über diese Dinge Gedanken zu machen. Also es wird, wie es wird. Comedy öffnet einen viele Türen. Das heißt, wenn es jetzt nicht diese große Sat.1 RTL ist, was auch immer Karriere ist, wenn man überhaupt sie möchte, dann hat man immer noch Möglichkeiten zu schreiben. Man kann auch als Comedian Schauspielern, man kann Dinge selber als Producer, quasi, weil du siehst
oder bei McDonald's arbeiten.
Oder bei McDonald's arbeiten, ja. Neulich. Ja, wirklich, wirklich. Das ist, keine Ahnung. Aber hey, schau mal, wenn ich einen Service-Job hätte mit 30, aber immer noch Comedy in der Form machen kann, bin ich immer noch mega happy. Verstehst du, was ich meine? Also, dann ist es für mich viel mehr wert, dann das zu machen, als dann irgendeinen Bürojob, in dem ich mich nicht sehe. Also, ja, ja.
Safe. Nice. Ich finde, du hast auch eben diese super komplexe Frage oder gerade diese super komplexe Frage zum Ende sehr, sehr nice und ausführlich beantwortet. Vielen, vielen Dank nochmal. Für euch nochmal, Ivan Thieme auf Social Media findet ihr in verschiedensten Formen. Ihr folgt dem Jungen und dann wird euer Leben so viel besser. Ich verspreche es euch, weil bei mir ist das so passiert. Alles klar, wir sind raus für diese Woche bei mir zu Hause Podcast. Vielen, vielen Dank, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Folgt dem Twitch-Kanal, folgt mir auf Instagram, Facebook, überall. Yes. Macht mal ein bisschen was, tut mal was und dann werdet mal Stand-Up-Comedians und kommt zu Flight Mode Comedy am 16.3.
17.3.
oder sowas in der Richtung. 17.3. in Kreuzberg im Maze Club. Alles klar, wir sind raus für heute Abend.
Mach's tschüss. Gut.
Wir wünschen euch ganz viel schönen Schlaf.
Soll ich in diese Kamera winken? Diese?
Diese. Ja, ich wink jetzt. Jetzt winken, jetzt nicht winken, jetzt winken. Alles klar, wir sind raus. Ciao. Bye. Tschüss. Bei mir zu Hause.